Haben alle ein Blatt bekommen?
Ja.
Wir wollen zu Beginn noch miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir möchten dich preisen, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir sind überzeugt, es ist 100% Gottes Wort, die Bibel. Und du hast uns dieses Wort über die Jahrtausende hinweg so wunderbar erhalten. Wir staunen über das Wunder der Überlieferung, über das Wunder der Inspiration, aber auch über das Wunder, dass du unsere Herzen immer wieder erleuchtest, damit wir überhaupt deine Stimme hören können. So bitten wir dich auch, dass du die Augen unserer Herzen erleuchtest, damit wir wirklich den Reichtum deiner Fülle in deinem Wort zusammen erkennen können, dass wir dadurch näher zu dir hingezogen werden, dass wir deinen Plan für unser Leben erkennen und dass unsere Verbindung und Gemeinschaft mit dir vertieft und verstärkt wird. Im Voraus danken wir dir, dass du dieses wirken willst durch deinen Geist, der in unseren Herzen wohnt. Amen. Heute kommen wir zu dem vierten Buch Mose. Wir haben ja die drei Bücher Mose durchgenommen in der Vergangenheit. Und wir haben auch gesehen, wie in der Abfolge der Mose-Bücher ein göttlicher Plan zu finden ist. Wir wiederholen. Das erste Buch Mose legt den Akzent auf die Verdorbenheit des Menschen durch die Sünde. Darum wird auch dort der Sündenfall gezeigt. Es wird uns erklärt, warum das Böse in der Welt so existiert, wie es heute existiert. Aber das zweite Buch Mose hat uns gezeigt, es gibt einen Ausweg aus der Misere mit dem Auszug aus Ägypten, mit der Erlösung durch das Blut des Passahlammes. Wird uns das Prinzip der Erlösung gezeigt, die Erlösung durch Stellvertretung, die Erlösung durch das Blut Jesu Christi. Wir haben das dritte Buch Mose das letzte Mal kennengelernt als das Buch der Gemeinschaft mit dem heiligen Gott in der Anbetung. Dieses Buch beginnt mit "Und er rief". Es ist Gottes Ruf an ein erlöstes Volk, zu ihm hinzutreten und seine Herrlichkeit zu sehen im Opfer. Und darum beschreibt das dritte Buch Mose so ausführlich den Opferdienst, um uns die Herrlichkeit des Erlösers zu zeigen, der die Grundlage ist von fortgesetzter Gemeinschaft mit Gott. Und jetzt kommt das vierte Buch Mose mit der Wüstenwanderung. Das vierte Buch Mose hat als Thema der Wandel in den Schwierigkeiten, Anfechtungen und Nöten des Lebens. Ich habe auf dem Blatt eine Fülle von neutestamentlichen Stellen aufgeführt, die alle sprechen über den Wandel der Christen in dieser Welt. Diese Stellen stehen also in einem ganz direkten Zusammenhang zu dem Thema des vierten Buches Mose. Ich führe das noch ein bisschen genauer aus unter dem nächsten Titel Sinn und Botschaft des vierten Buches Mose. Im Hebräischen, in der hebräischen Bibel nennt man das vierte Buch Mose nicht so banal das vierte Buch Mose. Ich meine, einfach durchnummerieren ist eigentlich nicht unbedingt sehr sinnvoll. Man hätte ja die Bibelbücher bis zum Schluss durchnummerieren können. Man hat es glücklicherweise nur bis 5 gemacht. In der hebräischen Bibel werden die Bücher Mose nicht genannt, 1. Mose, 2. Mose. Wir haben das schon gesehen, wie sie genannt werden für 1 bis 3. Und wir haben den tiefen inneren Zusammenhang mit dem Thema gefunden. Jetzt beim vierten Buch schauen wir es genauer an. Jedes Mal ist ja ein Ausdruck aus dem ersten Vers des jeweiligen Buches genommen worden als Titel. Und im 4. Mose 1,1 haben wir den Ausdruck Bemidbar. Bemidbar heißt auf Hebräisch in der Wüste. Und das passt wieder so ausgezeichnet zu diesem Buch, denn hier geht es um das Buch der Wüstenwanderung. Hier wird uns der Weg Israels durch die Wüste an die Grenze des verheißenen Landes aufgezeigt wie in keinem anderen. Nun, wir haben gesehen, das dritte Buch Mose heißt ja auf Hebräisch Vayikra, und er rief. Das erste Wort aus dritte Mose. Und er rief. Gottes Ruf an die Erlösten in seine Gemeinschaft. Da haben wir die Berufung Gottes. Und jetzt kommt der Wandel in der Wüste. Treuer Wandel ist eine Konsequenz der Berufung. Epheser 4, Vers 1. Das ist jetzt eine dieser Stellen über das Wandeln der Christen. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit welcher ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander ertragend in Liebe, euch befleißigend die Einheit des Geistes. Hier werden wir aufgerufen zum Wandel, aber als Folge der Berufung, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit welcher ihr berufen worden seid. Also der gottgemäße Wandel leitet sich her von der Berufung Gottes, weil wir als Erlöste zu so hohem berufen worden sind, sollte auch unser Lebensstil so aussehen, dementsprechend aussehen. Das kann man sehr kurz umschreiben mit einer Redewendung im Deutschen: Würde verpflichtet. Kommt aus dem Französischen: Noblesse oblige. Würde verpflichtet. Wenn Gott uns so würdig geachtet hat, in seine Gemeinschaft zu kommen, dann muss sich das in unserem Leben, im Alltagsleben, im Wandel auswirken. Und darum ist das vierte Buch Mose effektiv die logische innere Konsequenz aus dem dritten Buch Mose. Das vierte Buch Mose umfasst einen Zeitraum von circa 39 Jahren. In Kapitel 1,1 finden wir das Datum 1.2.02. Also wir sind da am ersten Tag des zweiten Monats, im zweiten Jahr nach dem Auszug aus Ägypten. Also vom Auszug dann bis zum Sinai, wo das Gesetz gegeben wurde, die Anweisung zum Bau der Stiftshütte und die Ausführung, das hat alles etwa ein Jahr gedauert. Dann im ersten Monat des zweiten Jahres, das haben wir das letzte Mal gesehen, da wurde das dritte Buch Mose gegeben. Und jetzt sind wir im zweiten Monat des zweiten Jahres. Später in diesem Buch, da ist ein Druckfehler, sehe ich, 4. Mose 33, Vers 38, da wird der Tod Aarons datiert auf 1.5.40. Also am ersten Tag des fünften Monats, im 40. Jahr nach dem Auszug aus Ägypten. Das fünfte Buch Mose, da sehen wir dann das nächste Mal genauer, Kapitel 1, Vers 3, beginnt mit den Reden Moses am Ende der Wüstenwanderung am 1.11.40. Also wir sehen, in welchem Zeitraum wir das vierte Buch Mose mit den Erfahrungen darin ansiedeln müssen. Im ersten Teil des vierten Buches Mose werden die Vorbereitungen getroffen für die Fortsetzung der Reise für die weiteren 39 Jahre. Und da finden wir das Datum in 4. Mose 10, Vers 11 als Aufbruch 20.02.02. Das heißt also, das war 7 Wochen, nachdem die Stiftshütte aufgerichtet worden war, zum ersten Mal. 2. Mose 40, Vers 17 erklärt nämlich, die Stiftshütte wurde aufgerichtet am 1.1.02. Der Eintritt ins verheißene Land nach dem Tod Moses unter Josua wird datiert in Josua 4, Vers 19 auf der 10. Tag des ersten Monats, quasi im Jahr 41. Ja, die 40 Jahre der Wüstenwanderung waren abgeschlossen, noch 10 Tage dazu und dann sind sie eingezogen. Übrigens ist das genau der Tag, wo man das Passahlamm in Verwahrung nehmen musste. Die Verwahrung des Passahlammes war ja 4 Tage, denn am 14. musste man es schlachten und am 15. essen am Abend. Gut, das ist übrigens auch der 10.1. war übrigens Palmsonntag später, wo der Herr Jesus das wahre Passahlamm nach Jerusalem eingeritten ist. Das Passahopfer wurde quasi eingeführt in die Stadt. Der Einzug nach Jerusalem entspricht dem Einzug ins verheißene Land. So, das nebenbei. Jetzt der Sinn der Wüstenwanderung. Warum eigentlich diese Wüstenwanderung? Warum gibt die Bibel diesen 40 Jahren eine so große Bedeutung? 5. Mose 8, Vers 2. Mose in seiner Abschiedsrede vor seinem Tod erklärt uns, rückblickend auf die 40 Jahre, und du sollst gedenken des ganzen Weges, den der Herr, dein Gott, dich hat wandern lassen, diese 40 Jahre in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu versuchen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote beobachten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern. Und er speiste dich mit dem Mahn, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dir kundzutun, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern dass der Mensch von allem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Dein Kleid ist nicht an dir zerfallen und dein Fuß ist nicht geschwollen, diese 40 Jahre. So erkenne in deinem Herzen, dass wie ein Mann seinen Sohn züchtigt, der Herr, dein Gott, dich züchtigt. Und beobachte die Gebote des Herrn, deines Gottes, um auf seinen Wegen zu wandeln und ihn zu fürchten. Da wird uns der Sinn der Wüstenwanderung im 4. Buch Mose erklärt. Um zu erkennen, was in unserem Herzen ist. Und auch, um deutlich zu machen, wie treu Gott ist. Beide Dinge. Sie haben die Treue Gottes erlebt. Und sie haben auch gesehen, was in ihrem eigenen Herzen drin steckt. In all der Rebellion, die in diesen 40 Jahren zum Ausbruch kam. Und das können wir nun auch übertragen. Warum sind erlöste Menschen überhaupt noch auf der Welt? Es hat einer mal das Buch geschrieben, das Schönste kommt noch. Warum nicht jetzt? Ja, warum sind wir hier? Nun, es gibt verschiedene Antworten, aber eine Antwort ist, Gott benutzt diese Zeit, um offenbar zu machen, was in unserem Herzen ist. Ob wir ihm die Treue halten oder nicht. In den Umständen, in den Schwierigkeiten. Ob wir auf ihn vertrauen in der Not oder nicht. Und andererseits, damit wir Gottes Treue in der Not erkennen. Wir müssen uns das so vorstellen. All die Schwierigkeiten, die wir heute in diesen Jahrzehnten des Lebens hier auf Erden erleben, die werden wir später nie mehr erleben. Es wird nie mehr, in der ganzen Ewigkeit, nie mehr eine Zeit kommen, wo wir Probleme haben, wie wir sie jetzt haben. Das ist also ein absolutes Privileg, diese Probleme. Ja, das hilft vielleicht mal, das so rum zu betonen. Ist vielleicht ein kleiner Trost, wenn wir dann drin sind. Das ist so unangenehm, die Probleme, die Schwierigkeiten. Aber wenn wir denken, das kommt nie mehr. Wir werden die Erfahrung, Gottes Treue in der Not zu erleben, in Ewigkeit nie mehr machen. Das adelt plötzlich diese paar Jahrzehnte, von denen Paulus sagt, dass das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt ein über die Maßen, überschwängliches Maß an Herrlichkeit. So sagt er, er ist gesteinigt worden, hat dreimal Schiffbruch erlebt und, ja. Und er sagt, das schnell vorübergehende Leichte. Das ist natürlich nur relativ. Er hat wirklich gelitten, furchtbar gelitten, der Paulus. Aber so im Vergleich zu dem, was kommt, hat er gesagt, das schnell vorübergehende Leichte. Einfach im Vergleich zu dem herrlichen Gewicht an Wunderbarem, das noch kommen wird. Ich gebe die Stelle schnell an, die ist wirklich wichtig. 2. Korinther 4, am Schluss, Vers 17. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überschwängliches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, indem wir nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich, das aber, was man nicht sieht, ewig. Aionios. Ich habe die Stelle heute Morgen schon mal erwähnt, in ganz anderem Zusammenhang. Also, unter diesem Blickwinkel wollen wir uns an das 4. Buch Mose heranwagen. In gewissen Bibeln wird das 4. Buch Mose lateinisch genannt Numeri. Oder in der englischen Übersetzung Numbers. Numeri ist lateinisch und heißt Zahlen. Numerus ist die Zahl oder Anzahl und Numeri ist die Mehrzahl. Der Name geht zurück auf 4. Mose 1. Das beginnt mit der Volkszählung Israels. Am Anfang der Wüstenwanderung und in Kapitel 26 gibt es am Ende nochmals eine Volkszählung. Das erste Mal gab es ein Total von Männern ab 20 Jahren von 603.550, die zur Armee gehörten. Und das zweite Mal ein Total von 601.730. Das gibt ein Minus von 1.820 Personen. Aber das hat ja einen Generationenwechsel gegeben. Die Generation des Auszugs ist von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, in der Wüste gestorben und die neue Generation ist dann eingegangen. Aber dieser Generationenwechsel hat also ein kleines Minus von 1.820 Personen ausgemacht. Von Männern ab 20, die zum Heer eingezogen wurden. Aber natürlich ist mit dem ist der Sinn des 4. Buches Mose noch nicht erfasst. Darum ist dieser Titel nicht unbedingt umwerfend. Ich ziehe also die hebräische Bezeichnung, die man aus dem ersten Vers genommen hat, Bemidbar, deutlich vor. In der Wüste, eben das Buch der Wüstenwanderung. Die Wüstenwanderung wird im Neuen Testament kommentiert. In 1. Korinther 10 wird das alles kurz zusammengefasst, ab dem Auszug aus Ägypten, die Erfahrungen in der Wüste, die Rebellion, wie Gott das Manna gegeben hat, Wasser aus dem Felsen und so weiter. Und dann wird das auf die Christen übertragen. Ich lese nur 1. Korinther 10, Vers 6. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, dass wir nicht nach bösen Dingen gelüsten, gleich wie auch jene gelüsteten. Da wird ausdrücklich gesagt den Christen, dass die Erfahrung der Wüstenwanderung für uns Christen aufgeschrieben worden ist. Gut, es ist eine Wahrheit, dass Gott das 4. Buch Mose dem Volk Israel gegeben hat. Aber hier wird gezeigt, das 4. Buch Mose ist auch ausdrücklich im Blick auf die Christen, im Blick auf die Gemeinde verfasst worden. Damit wir diese Dummheiten nicht wiederholen. Und noch mehr, Vers 11 im gleichen Kapitel, wo wir, nachdem nun wirklich Dinge aus dem 4. Buch Mose angeführt worden sind, da heißt es, alle diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung, auf welche das Ende der Zeitalter gekommen ist. Also wieder ganz deutlich, das 4. Buch Mose ist für uns Christen geschrieben. Wenn also einer kommt, ja, wir sind doch nicht mehr unter Gesetz, da brauchen wir gar nicht mehr die Bücher Mose. der braucht das Gesetz nicht gesetzmäßig. Wir sind als Christen nicht mehr unter dem Bund vom Sinai. Und dennoch sind diese Bücher geschrieben worden für uns, um uns ganz viele Dinge zu lehren anhand der Beispiele Israels. Das zeigt uns, wir brauchen nicht ein gebrochenes Verhältnis zu haben zum Alten Testament, wie viele Christen es haben. Wir müssen das nur gesetzmäßig verwenden. Paulus sagt ja, 1. Timotheus 1, dass wir das Gesetz gesetzmäßig anwenden müssen. Wir müssen wissen, für wen was bestimmt ist. Also es ist für uns geschrieben, zu unserer Belehrung. Und dann heißt es gerade im nächsten Vers, 1. Korinther 10, Vers 12, daher, also gerade wo es um die Dinge des 4. Buches Mose geht, daher, wer zu stehen sich dünkt, sehe zu, dass er nicht falle. Die sind so oft gefallen. Und das zeigt uns, wir sind genauso in der Gefahr zu fallen, wie sie damals auf der Wüstenwanderung gefallen sind. Und weiter, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern wird mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Daraus wird deutlich, das 4. Buch Mose ist ganz aktuell für uns Christen. Also ein warnendes Beispiel für uns Gläubige. Der 1. Korintherbrief ist an Gläubige gerichtet. Ausdrücklich in der Adresse am Anfang an die Geheiligten in Christus in Korinth und an alle, die an allen Orten den Namen des Herrn Jesus anrufen. Das zeigt, der 1. Korintherbrief ist universell. Nicht nur an die Ortsgemeinde Korinth, sondern an alle Ortsgemeinden auf der ganzen Welt gerichtet. Also Übertragung für die Gläubigen. Aber zweitens, in Hebräer 3 bis 4 wird die Wüstenwanderung auch aufgenommen. Und der Hebräerbrief drückt aus, unter den messianischen Juden scheint es solche zu haben, die sind nicht wirklich bekehrt. Die haben sich nur äußerlich zu dem Messias bekannt, aber die sind in der Gefahr, wieder abzufallen, ins Judentum zurückzugehen. Und da wird ernstlich davor gewarnt. Das wären also nicht echt Wiedergeborene, sondern solche, die in Gefahr sind, wieder abzufallen, die nur erleuchtet waren und so weiter. Und da wird Mut gemacht, ihr müsst jetzt voll durchdringen, sonst seid ihr in der Gefahr, so zu fallen wie die in der Wüstenwanderung gefallen sind. Das wird in Hebräer 3 und 4 ausgeführt. Und da können wir sagen, das 4. Buch Mose ist ein warnendes Beispiel für Scheinbekehrte. Denn es ist so, die meisten, die in der Wüstenwanderung, auf der Wüstenwanderung dabei waren, die waren nicht bekehrt. Israel war damals wie eine Staatskirche. Die meisten sind nicht bekehrt. Kaleb, Josua, Mose und so weiter, das waren Bekehrte, das waren wiedergeborene, alttestamentlich Gläubige. Aber die Masse war gar nicht gläubig. Die haben zwar all die Wunder gesehen, die haben die Schechina, die Wolke der Herrlichkeit gesehen auf der Stiftshütte, nachts eine Feuersäule, die hat sie geführt durch die Wüste, die haben sich nicht bekehrt. Die haben das Manna gegessen, aber die meisten waren gar nicht echt bekehrt und sind gefallen in der auf der Wüstenwanderung. Und so wird das als Beispiel für Scheinbekehrte verwendet. Die erreichen das Ziel nicht. Die fallen vor dem verheißenen Land. Judas 5, genau gleich. Judas 5, ein ganz ernster Endzeitbrief. Und da sagt Judas, ich lese ab Vers 3, Geliebte, indem ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einmal den Heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Denn gewisse Menschen haben sich neben eingeschlichen, die schon vorlängst zu diesem Gericht zuvor aufgezeichnet waren. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus verleugnen. Judas sagt, Schaut, das ist ein großes Problem. Es kommen immer mehr Scheinbekehrte in die Gemeinden hinein. Die haben sich eingeschlichen, die sind aber nicht bekehrt. Und man sieht es, dass sie die Autorität von Jesus Christus in ihrem Leben nicht anerkennen. Und sie verdrehen die Gnade in Ausschweifung. Die sagen, ist doch toll, es gibt Vergebung, wir können leben, wie wir wollen. Man sagt, das sind Gottlose, die sind zum Gericht Gottes schon zuvor aufgezeichnet. Und dann sagt er, Vers 5, ich will euch aber, die ihr einmal alles wusstet, erinnern, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten gerettet hatte, zum anderen Mal die vertilgte, welche nicht geglaubt haben. Also da wird im Judasbrief das vierte Buch Mose direkt auf die Christenheit übertragen. Und es wird gezeigt, so wie die von Gott gerichtet wurden auf der Wüstenwanderung, so kommt Gottes Gericht über all die Christen, die gar nicht bekehrt sind. Die Namensten. Also hochaktuell, denn zur Zeit von Judas gab es noch nicht so viele Bekenner unter den Christen, wie das heute der Fall ist. Heute gibt es mehr Nichtbekehrte unter den Christen als Bekehrte. Das ist ja klar, das ist eine Binsenwahrheit. Aber damals begann das erst, dieser Prozess des Nebeneinkommens. Gut, das sind also die zwei Aspekte im Neuen Testament bezüglich des vierten Buches Mose. Jetzt möchte ich etwas erklären zur Symbolik der Örtlichkeiten. Wir haben im zweiten Buch Mose gefunden, Israel in Ägypten, unter der Herrschaft des Pharao. Der Pharao war da ein Bild von Satan, der in 2. Korinther 4, Vers 4 genannt wird, der Gott dieser Welt. Und der Pharao wurde ja in der ägyptischen Religion als Gott verehrt, als Sonnengott gewissermaßen. Und Israel war unter der Macht dieses Pharaos, in der Sklaverei. Also die Ägypten ist der Machtbereich Satans und im Neuen Testament wird das genannt die Welt. Übrigens, Satan, der Gott dieser Welt, für Welt steht dort das Wort Aion. Was meint eine Zeitperiode, die von einem ganz bestimmten Lebensstil gekennzeichnet ist. Und so hat eben jede Epoche einen bestimmten Lebensstil in der Gesellschaft, aber Satan ist der Gott dieses Lebensstils. Also die Modeerscheinungen, wie man lebt, das ist unter der Führung von Satan. Und da waren wir alle als Sklaven drin, wir mussten uns da diesem System und dem Wandel des Denkens und dem Wandel des Lebensstils und immer wieder anpassen, ja? Aber das zweite Buch Mose hat gezeigt, durch das Passa, durch das Blut des Lammes, konnte Israel aus diesem Zwang, aus dieser Zwangsherrschaft unter Satan und seinem Machtbereich befreit werden. Also die Ägypten ist ein Bild der Welt unter der Macht Satans. Nun, nachher kam Israel in die Wüste hinein. Was ist die Wüste? Das ist nun ein Bild der Welt, in der die Erlösten leben. Also für sie ist die Welt eine Wüste geworden. Nun, in der Zeit des Pietismus hat man diesen Aspekt, die Welt als Wüste, sehr stark so betont, die Welt ist eigentlich, in der Welt ist gar nichts Schönes. Es ist alles nur ein Tränental und wir freuen uns auf das, was kommt. Aber das ist ein Aspekt. Natürlich ist das Leben in dieser Welt für den Christen verbunden mit viel Versuchung und Prüfung und Tests und Schwierigkeiten. Aber auf der anderen Seite muss ich betonen, die Wüste Sinai ist eine herrliche Wüste. Eine Wüste kann schön sein. Und wenn man so durch den Sinai reist, da sehe ich etwas von der Macht und Größe Gottes. Ich sehe Gottes Herrlichkeit in der Sinai-Wüste. Aber sie ist gefährlich. Ich habe einen Palästinenser kennengelernt, Nofel in Galiläa, der hat schon viele Jahre evangelisiert, der unter den Arabern, ist auch dauernd mit dem Taxi in den Gazastreifen gegangen und hat evangelisiert. Aber dieser Nofel hat eine ganz bewegte Geschichte hinter sich. Und damals noch als Ungläubiger, er war in Syrien aufgewachsen, in einer drusischen Familie. Da wollte er glücklich werden und dachte, ich gehe nach Europa. Hat er sich gesagt, ja, ich gehe zu Fuß. Und zwar gehe ich nach Afrika runter und dann da durch. Und dort, wo es ganz schmal ist, gehe ich dann nach Europa hinüber. Nach Spanien. Ist dann losgezogen, damals durch Palästina hindurch. Und dann ist er mit noch zwei Kollegen durch die Sinai-Wüste gegangen. Zu dritt. Und er ist allein lebend angekommen in Ägypten. Die anderen beiden sind unterwegs gestorben. Das ist eine ganz gefährliche Wüste. Dann ist er den Alliierten begegnet in Ägypten. Die haben gesagt, du kannst da nicht weitergehen, es ist Weltkrieg. Er wusste nicht, dass Weltkrieg ist. Das geht nicht. Gut, dann hat er sich gesagt, dann mache ich den Umweg und ist dann nach Schwarzafrika runtergegangen. Aber das ist so seine Geschichte. Es geht mir nur darum, an diesem Beispiel zu zeigen, es ist eine herrliche Wüste, aber sie ist gefährlich. Also wenn man zu dritt einfach denkt, wir gehen durch den Sinai hindurch, ist es sehr fraglich, ob man wieder lebend rauskommt. Und so ist die Welt als Schöpfung, wo Gott uns hingestellt hat, ist nach wie vor etwas Herrliches. Aber dieser Bereich ist ein Bereich, wo viel Versuchung, Gefahren da sind. Und so ist dieser Ort eben ein gefährlicher Ort. Also wir können in dem Sinn ein doppeltes Verhältnis haben zu diesem Ort, wo wir sind. Eben einerseits herrlich und freuen wir uns an all dem Irdischen, was Gott uns schenkt und zu sehen gibt. Aber wir müssen uns ganz klar sein, es ist ein Ort, der ist gefährlich. Und es geht darum, dass wir das Ziel erreichen. Nun, das Land war dann das Ziel, das verheißene Land. Und das ist ein Symbol vom Himmel. Der Himmel wird genannt in Epheser 1, Vers 3, die himmlischen Örter. Und nach Epheser 2, Vers 6 ist Jesus Christus bereits dort, auf Gottes Thron. Aber Paulus erklärt, wir sind in ihm versetzt in die himmlischen Örter, in Christus. Wir sind durch die Erlösung mit Christus so eng verbunden, dass sein Platz im Himmel gewissermaßen unser Platz ist. Also weil Christus im Himmel ist, können wir sagen, wir sind in ihm versetzt in die himmlischen Örter. Und da sagt Paulus in Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Das heißt also, wenn wir uns mit Jesus Christus, seiner Erlösung und den Ergebnissen seiner Erlösung beschäftigen, dann sind wir gewissermaßen im Geist bereits im Land. Aber in Epheser 6, Vers 10 und folgende, wie gesagt, wir haben einen geistlichen Kampf zu kämpfen. Gegen die geistlichen Mächte der Bosheit, dann heißt es, in den himmlischen Örtern. Ja, was ist dieser geistliche Kampf? Satan weiß, wenn jemand sich bekehrt hat, dann bringt er ihn nicht mehr in die Hölle. Aber er weiß, wenn ich ihm die Freude an der Erlösung, die Freude an Jesus Christus nehmen kann, dann kann ich ihm sehr viel wegnehmen. Das kann er. Und darum, sobald wir uns im Glauben mehr von der Herrlichkeit Christi aneignen wollen und von den Auswirkungen seiner Erlösung, dann bekommen wir Widerstand. Da gibt es einen geistlichen Kampf zu kämpfen. Da müssen wir die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen. Das war wie Israel. Die sind ja ins verheißene Land gekommen unter Josua. Und da war keine Ruhe. Nichts von himmlischer Ruhe. Da war Kampf. Und Gott hat gesagt, jeden Fußbreit, den ihr in Besitz nehmet, euch habe ich ihn gegeben. Gott sagte zwar, ich habe euch das Land gegeben. Aber sie mussten es Fußbreit um Fußbreit erobern. Und nun, das spricht gewissermaßen von der Himmelswelt, die wir von den Reichtümern in Christus, die können wir uns jetzt schon im Glauben aneignen. Dass wir wirklich darin leben, dass es zu unserem Glaubensleben gehört, aber da bekommen wir dauernd Widerstand. Darum ist Satan auch so interessiert, dass man sich nicht interessiert für die Bibel und für Bibelstudium. Alles Mögliche, das lässt er uns gewähren. Aber da will er einen Riegel schieben. Das ist ein geistlicher Kampf. Es geht also nicht darum, dass wir rund um Aarau herumlaufen und Aarau irgendwie erobern, dass die Mauern fallen von Aarau. Nein, der geistliche Kampf in Epheser 6 geht darum, dass wir den Reichtum in Christus uns ganz konkret aneignen. Ich will erklären. Eine Witwe in Holland, die war ganz traurig. Sie hatte zwar einen Sohn in Amerika und sie war so arm. Und da haben die Gläubige gefragt aus der Gemeinde, ja, du, dein Sohn unterstützt er dir nicht? Und dann sagte er, ja schon, aber nein, nicht unterstützen, aber er schreibt mir schon und er schickt mir so Bildchen. Und da haben sie ihr gesagt, ja, zeig uns mal die Bildchen. Die hatte sie aufgehängt, das waren alles Dollarscheine. Aber die wusste nicht, also offensichtlich war sie schon ziemlich beschränkt, aber die wusste nichts damit anzufangen, aber es war da. Und so, ein Gläubiger hat in Christus alles. Wir haben gelesen, ich habe zitiert, Epheser 1, Vers 3, gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Aber wenn wir uns nicht bewusst sind, ja, dann sind wir so, wie wenn wir da die Bildchen an der Wand haben und wir wissen nichts, was wir damit tun sollen. Also man kann arm sein, obwohl man so reich ist. Und damit wir diesen Reichtum uns wirklich im Glauben, dass es Teil unseres Glaubenslebens wird, aneignen, da gibt es Kampf. Und so ist also das Land ein Bild des Himmels, aber heute, verstehen wir, wir sind eigentlich an allen drei Orten gleichzeitig. Wir sind in Ägypten, das ist der Machtbereich Satans. Da sind wir mittendrin, aber wir gehören nicht mehr dazu, wir sind durch das Blut des Lammes gewissermaßen hinausgeführt worden. Wir sind in dieser Welt eine herrliche Schöpfung Gottes, so wie die Sinai-Wüste von Gottes Herrlichkeit spricht. Aber dieser Bereich ist gefährlich. Man kann hier fallen. Aber gleichzeitig sind wir uns bewusst, Jesus Christus ist im Himmel. Und in ihm haben wir alles im Glauben. Wir sind ganz reich. Und jetzt geht es darum, dass wir diesen Reichtum, dass wir uns bewusst werden, was dieser Reichtum umfasst. Und nicht einfach intellektuell, dass wir sagen könnten, ja, wir sind erlöst durch das Blut des Lammes, wir haben das ewige Leben, wir sind auserwählt worden vor Grundlegung der Welt, Christus lebt in uns und so weiter. Das nützt nichts, wenn das nicht eine Realität des Glaubens wird. Das ist ein Prozess. Da braucht es Kampf. Schritt für Schritt, so sind wir in der Schule Gottes. Also, so sind diese drei Bereiche symbolisch. Die Symbolik dieser drei Bereiche sind so zu unterscheiden. Natürlich, das Land Israel, das verheißene Land, wird dann für Israel einmal im tausendjährigen Reich zum Land der Ruhe werden. Kein Kampf mehr, wirkliche Ruhe. Die Ruhe kommt noch, aber sie kam nicht unter Josua, die kommt dann unter dem Messias. Und so ist das Land natürlich gleichzeitig auch ein Bild von dem Himmel, wo wir dann endgültig einmal hinkommen werden. Das Schönste kommt noch. Also das Land hat auch die Bedeutung vom Himmel, wo wir dann einmal hinkommen, wo wir das Ziel erreichen sollten. Ist das klar geworden? Ist sehr kompliziert. Aber vielleicht, man muss das einmal hören, dann vielleicht ein zweites Mal und dann ein drittes Mal und plötzlich wird das klar. So, jetzt gehen wir an das vierte Buch Mose im Detail ran. Wir können drei Teile unterscheiden. Der erste Teil habe ich betitelt mit Vorbereitungen für die Wüstenreise. 1,1 bis 10,10. Kann sich gut so merken. Man muss dauernd so Eselsbrücken schaffen, damit man sich die Dinge einprägen kann. Dann ab 10,11 bis 25,18 kommt der zweite Teil. Die eigentliche Wüstenwanderung. Und dann kommt der dritte Teil, Kapitel 26 bis 36. Das kann man sich auch wieder gut merken, oder? 1,1 bis 10,10 ist der erste Teil. 26 bis 36 ist der dritte Teil. Und da haben wir die Vorbereitungen für die Landnahme. Also erster Teil Vorbereitung für die Wüstenreise, der zweite Teil Vorbereitung für die Landnahme. Und dazwischen ist die eigentliche Wüstenreise. Jetzt gehen wir zum ersten Teil. Da finden wir in Kapitel 1 die erste Zählung. Israel wird gezählt. Die Männer ab 20 Jahren werden ausgehoben zum Kampf in der Armee Israels. Das können wir sehr schön übertragen. Wir haben ja gerade eben Judas 3 gelesen. Geliebte, indem ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Also es geht um den Kampf für den Glauben. Warum war es wichtig, dass man eine Armee hatte? Erstens mal, das Volk Gottes, das auserwählte Volk, sollte geschützt werden. In der gefährlichen Wüste, vor Feinden. Schutz des Volkes war ein Ziel. Aber der zweite Punkt, Schutz der Tempelschätze. Israel hat ja die Stiftshütte gemacht, ein herrlicher Tempel als Elementbau. Übrigens, vor 3500 Jahren gab es schon einen Elementbau, ja. Aber ein herrliches goldenes Haus und all die Details der Stiftshütte sprechen von der Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Und die Stiftshütte musste verteidigt werden gegen Feinde in der Wüste. Wie zum Beispiel Amalek war ja so ein gefährlicher Feind in der Wüste. Und da können wir sagen, es geht um einen Kampf, dass die Reichtümer des Glaubens verteidigt werden. Judas sagt, für den ein für allemal überlieferten Glauben zu kämpfen. Gott gibt uns nicht ein zweites Mal eine Bibel. Mit dem Neuen Testament ist die Offenbarung Gottes vollständig abgeschlossen. Wir brauchen keine neuen Offenbarungen mehr, aber für das, was sie ein für allemal bekommen haben, dafür müssen wir kämpfen. Und 2000 Jahre Kirchengeschichte haben gezeigt, das ist ein Angriffsziel des Teufels, um die Glaubenswahrheiten der Bibel den Christen zu nehmen und sie zu verdrehen. Also Kampf für die Reichtümer des Glaubens und Schutz des Volkes. Eben, da kann ein Teil des Volkes kann angegriffen werden vom Feind. Und was machen wir? Ist das uns gleich, wenn die unter die Räder kommen? Nein, da haben wir eine Armee, die muss kämpfen, dass das ganze Volk geschützt wird. In Epheser 6, Vers 10 wird uns erklärt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern eben gegen die geistlichen Mächte der Bosheit. Dort steht zwar in den himmlischen Örtern, also wir haben eigentlich zwei Kämpfe. Es gibt einen Kampf in der Wüste und einen Kampf, der entspricht dem Kampf Josuas im Land. Gut, das sind einfach zwei Aspekte, die man unterscheiden kann. Und noch eine ganz wichtige Stelle, 2. Timotheus 2. Sehr persönlich, Paulus sagt, Timotheus, Vers 3, nimm teil an den Trübsalen als ein guter Soldat Jesu Christi. Also jeder Gläubige ist ein Soldat Jesu Christi. Und nimm teil an den Trübsalen, was heißt das? Ja, wenn man Krieg führen muss, das ist nicht lustig. Das ist mit Schwierigkeiten. Und ich meine, das ist immer, wenn sobald wir mit Leuten in Kontakt kommen, die Probleme haben, dann kriegen wir auch Probleme. Aber deswegen dürfen wir das das sind geistliche Kämpfe auszufechten. Und da wird gesagt, nimm teil an den Trübsalen. Also sei nicht leidensscheu, wenn du mit schwierigen Kämpfen konfrontiert wirst. Nimm teil als ein Soldat Jesu Christi. Und dann heißt es, niemand, der Kriegsdienst tut. Es ist gemeint auf quasi auf Sold. Verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, auf dass er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Also wenn ein Söldner in einer Armee denkt so, während der Kriegszeit, ich kann mich da ein bisschen vergnügen und mit allem Möglichen beschäftigen, ja, der entspricht nicht dem, was von ihm erwartet wird. Und so heißt es, Wenn wir uns so in die Beschäftigung des Lebens verwickeln, ja, dann sind wir nichts wert in der Abkunft des Christus. Es geht also darum, dass wir ganz klar Prioritäten setzen. Unser Ziel ist dieser Kampf. Es geht nicht da um andere Dinge, wo wir zeitlich verwickelt werden, die nicht unbedingt schlecht sind, aber die nichts nützen für diese Sache. Gut, das zu Kapitel 1. Kapitel 2, da wird uns gezeigt, wie Israel sich in der Wüste lagern sollte. Die Lagerordnung wird erklärt. In jeder Himmelsrichtung mussten 3 Stämme sein. 4 mal 3 gibt 12 Stämme. Das war das Lager. Die wussten also genau, in welche Himmelsrichtung die sich nach Stämmen geordnet immer schön lagern mussten. Dann ganz im Zentrum war die Stiftshütte. Mit all dem Gold, der Reichtum in Christus. Christus im Zentrum. Und direkt rundherum war der Stamm Levi, der Priester, Stamm und der Priester, Diener und der Tempeldienerstamm. Also es gibt eine ganz klare Ordnung. Und weiter wird dort in Kapitel 2 erklärt, wenn ihr dann an einen neuen Ort ziehen müsst in der Wüste, dann müsst ihr eine ganz bestimmte Reihenfolge aufbrechen. Also die ganze Ordnung, Marschordnung wurde hier geklärt. Die Bestimmungen zum Aufbruch wurden gegeben. In 1. Korinther 14,33 heißt es, in Verbindung mit dem Gottesdienst zur Erbauung, heißt es, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Also Gott nicht ein Gott der Unordnung. Gott hat Ordnungsvorstellungen. Und noch Vers 40, alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Kein Chaos, sondern eine göttliche Ordnung. Kolosser 2, da sagt Paulus der Gemeinde lobend, denn wenn ich auch dem Fleisch nach abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch, mich erfreuend und sehend eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Also göttliche Ordnung in der Gemeinde. Nicht menschliche Ordnung, göttliche Ordnung. Also Bestimmungen zum Aufbruch. Und dann kommt Kapitel 3 bis 4. Da wird der Stamm Levi besonders angesprochen. Der Stamm Levi wurde ja ausgewählt zum Priesterdienst. Das heißt eigentlich nur eine Familie. Die Familie Aarons aus dem Stamm Levi, die sollten Priester sein. Und alle übrigen, die sollten Tempeldiener werden. Es gab 3 Unterstämme im Stamm Levi. Und jeder dieser Unterstämme hatte ganz bestimmte Aufgaben in Verbindung mit der Stiftshütte. Zum Beispiel eine Familie musste speziell die Tempelgeräte, die Bundeslade, der Schaubrottisch, der goldene Leuchter und so weiter durch die Wüste tragen. Und ein anderer Stamm war speziell verantwortlich für die Bretter, also für die Elemente des Hauses Gottes, dass sie die transportieren. So war das also aufgeteilt in verschiedene Gruppen, die alle eine Funktion hatten am Tempel, beziehungsweise am Tempeldienst. Die Leviten, die waren nicht gezählt unter die Armee. Darum, die werden also hier separat aufgeführt. Und neutestamentlich können wir das jetzt so übertragen. Es geht jetzt da um die Tempeldiener. Und die hatten verschiedene Funktionen. In 1. Korinther 12, Vers 14 wird erklärt, dass Gott seiner Gemeinde verschiedene Gaben gibt. Und dass nicht alle die gleiche Gaben haben. Also es gibt Unterschiede in der Funktion, aber alle sind berufen, um Funktionen und Dienste zu übernehmen. Und das entspricht dem Levitendienst, wo es also Unterschiede gibt in den Aufgaben. Ich habe dann auch noch verwiesen auf Epheser 4, 1 bis 16, Römer 12, 1 bis 8. Da geht es auch um die verschiedenen Gaben, die Gott gegeben hat der Gemeinde und wo sich die Funktion und die Gabe unterscheidet von einem zum anderen. Aber wichtig, 1. Petrus 4, Vers 10. Je nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander damit als gute Verwalter der mancherlei Gnade Gottes. Ich habe in meiner Bibel speziell unterstrichen, nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat. Es sind also nicht nur gewisse, die eine Gnadengabe Gottes bekommen haben, ein jeder und in der Vergangenheit empfangen hat, dient damit. Und dann wird erklärt, Vers 11, wenn es eine Gabe der Rede ist, wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn es keine verbale Gabe ist, sondern eine Dienstgabe, dann heißt es, wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, auf dass in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, welchem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also in diesem Zusammenhang können wir sagen, es gibt ein allgemeines Levitentum. Also man spricht ja von einem allgemeinen Priestertum. Darüber spreche ich nachher. Es gibt ein allgemeines Levitentum. Das geht um die Begabung, die jeder bekommen hat. Da gibt es verschiedene Aufgaben. Das entspricht dem Dienst der Leviten. Wir sehen, wir sind alles auf, gleichzeitig. Wir gehören einerseits zu der Armee, ja? Und jetzt gehören wir auch neutestamentlich zum Stamm Levi. Und wir werden später sehen, wir gehören auch zur Familie Aarons. Wir sind nämlich auch alle Priester. Es gibt das allgemeine Priestertum. Also wir können sprechen von der allgemeinen Armee, von der allgemeinen Wehrpflicht, von dem allgemeinen Levitendienst und von dem allgemeinen Priesterdienst. Dann in 4. Mose 5, 1 bis 4 wird erklärt, wenn jemand aussätzig ist, dann muss er aus dem Lager ausgeschlossen werden. Das war natürlich eine Sicherheit, eine hygienische Sicherheit. Nun aber der Aussatz als zerstörerische Krankheit, die zum Tod führt, ist ein Bild der Sünde. Wenn also jemand aussätzig wird, das heißt, dass die Sünde nimmt in seinem Leben Überhand. Es ist jemand, der in der Sünde verharrt. Und da können wir eine Parallele ziehen zu 1. Korinther 5. Paulus sagt, ich habe gehört, in eurer Gemeinde gibt es jemand, der die Frau seines Vaters hat. Das war so nicht seine Mutter, aber das war quasi seine Stiefmutter. Und mit der hatte er sexuelle Beziehung. Und sagte, und ihr tut, wie wenn das nichts wäre. Ihr müsst den ausschließen. Und er erklärt, das gilt überhaupt, wenn jemand der Bruder genannt wird. Er sagt nicht mehr, jemand der Bruder ist. Wenn jemand der Bruder genannt wird, in der Hurerei lebt, oder ein Räuber ist, oder ein Trunkenbold, und so weiter, dann müsst ihr ihn ausschließen, ihr dürft mit ihm nicht mehr essen. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Das Ziel ist natürlich, dass der Betreffende sieht, das ist ganz schlimm, was ich tue, dass er zur Reue, zur Umkehr kommt, damit er wieder aufgenommen wird. Aber da wird geregelt die Reinheit des Lagers durch Ausschluss, was eine direkte Übertragung hat im Neuen Testament. Ich habe noch weitere Stellen da angegeben. Dann, 4. Mose 5, 5 bis 10, wird über gewisse Opfer gesprochen. Und wie gesagt, wenn jemand gesündigt hat, dann soll er kommen und seine Sünde bekennen. Da haben wir die Reinheit des Lagers durch Sündenbekenntnis. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also es ist wichtig, dass die Gemeinde so aufgebaut ist, dass jeder Einzelne sein Leben normalerweise immer wieder in Ordnung bringt. dass wir die Dinge, die Sünde sind in unserem Leben, dass wir die nicht stehen lassen. Dass wir mit dem Konto immer unten sind, immer Tag für Tag unsere Dinge mit Gott bereinigen. Und das wird alles unter die Vorbereitungen für die Wüstenreise gezählt. Also damit wir als Volk Gottes reisen können, gehört das zum ABC des Christentums. Wir dürfen die Dinge nicht stehen lassen, immer wieder ordnen durch Bekenntnis im Gebet. Ganz persönlich, wir mit Gott. Dann, 4. Mose 5, 11 bis 36, da geht es um das Gesetz bei Ehebruch. Da wird gezeigt, wie vorgegangen werden muss, wenn ein Ehemann den Verdacht hat, seine Frau hätte Ehebruch begangen. Da gab es unter dem Gesetz eine bestimmte göttliche Vorgehensweise, wie das aufgedeckt werden konnte. Durch ein Gottesurteil. Klar, wir denken Gottesurteil, das hat man gehabt im Mittelalter. Gut, da haben wir es aber gemacht ohne biblische Anweisung. Aber hier gibt es eine biblische Anweisung für Israel und dem Gesetz für ein Gottesurteil. Und da wird erklärt, wie man das handhaben muss. Wenn Ehebruch vorliegt. Und da kommt die Person unter ein göttliches Gericht. Aber wir können auch da eine neutestamentliche Übertragung machen, denn in Hebräer 13, Vers 4 heißt es, ganz allgemein, ohne zu unterscheiden, ob jemand wiedergeboren ist oder nicht, da heißt es, die Ehe sei geehrt in allem und das Bett unbefleckt. Hur aber und Ehebrecher wird Gott richten. Das heißt also, wer Ehebruch begeht oder Hurerei, das ist jeglicher Geschlechtsverkehr vor, neben oder nach der Ehe. Vor, neben oder nach. Das gibt es nämlich auch. Dass der Mann oder die Frau gestorben ist und dass man dann mit jemandem zusammenlebt. Das ist Hurerei nach der Ehe. Also, hier wird klar gesagt, Hur aber und Ehebrecher wird Gott richten. Natürlich, wenn jemand wiedergeboren ist, wird das nicht die ewige Verdammnis bedeuten. Aber es gibt ein zeitliches Gericht in dieser Welt. Und ich meine, da können viele erzählen aus der Vergangenheit, wie sie wirklich die Zucht Gottes in ihrem Leben erlebt haben deswegen. Also da können wir doch eine deutliche Übertragung machen, wie Gott eingreift, wenn wir in schwere Sünde fallen. 4. Mose 6, 1 bis 21. Da geht es um das Gesetz des Naziräers. Naziräer heißt, hebräisch Nazir, heißt abgesonderter Geweihter. Das war ein freiwilliges Gesetz. Jemand durfte sich einfach für eine bestimmte Zeit Gott durch ein Gelübde widmen, weihen. Da wird erklärt, dann muss er aber die Haare frei wachsen lassen, denn das frei wachsende Haar bedeutet Hingabe ohne Grenzen. Und er musste auf Traubensaft, auf Wein verzichten, auf Trauben, also auf ganz, ganz verschiedene Dinge musste er einfach verzichten. Und er durfte auch nie einen Toten berühren. Wenn er in dieser Zeit einen Toten berührte, dann war die Zeit vorbei, musste nochmals von vorne anfangen. Johannes der Täufer war ein Nazir auf Lebenszeit. Das hat aber Gott so bestimmt. Darum durfte er seine Mutter keinen Alkohol trinken, als sie schwanger war. Der sollte von Mutterleib an Naziräer sein. So wie Simson übrigens im Alten Testament. Also Johannes der Täufer, der hatte ganz lange Haare. Aber der Herr Jesus hatte keine langen Haare. Denn er war kein Naziräer. Er hat Wein getrunken, aber eben in Maß. Und darum haben sie ihm gesagt, siehe ein Fresser und Weinsäufer. Und Johannes der Täufer hat kein Wein getrunken, haben sie gesagt, er hat einen Dämon. Das ist so extrem, oder? Ja, man kann es nie recht machen. Und der Herr Jesus hat auch Tote berührt, nicht wahr? Hat Tote auferweckt, ist in Kontakt gekommen. Also, er war kein Naziräer. Und nach der Pause, machen wir eine halbe Stunde Pause, werde ich dann weiter erklären, wie wir das Ganze auf uns übertragen können. Wir sind vor der Pause beim Nazirer stehen geblieben. Der Nazirer war einer, der sich freiwillig für eine bestimmte Zeit Gott weihen konnte. Wie können wir das neutestamentlich übertragen? Apostelgeschichte 15, 26. Da werden uns ein paar Christen vorgestellt. Ich lese ab Vers 25. Es dünkte uns einstimmig geworden, gut, Männer auszuerwählen und sie mit unseren Geliebten, Barnabas und Paulus, zu euch zu senden. Männer, mit Männern, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben nun Judas und Silas gesandt. Judas und Silas werden hier beschrieben als Männer, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Man kann sagen, da soll doch jeder Christ sein Leben hingeben für Jesus Christus. Aber offensichtlich ist das nicht der Normalfall, dass es auch so ist. Darum werden die ja erwähnt. Es wird speziell gesagt, dass das Männer waren, die ihr Leben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus hingegeben haben. Und so waren zwar alle aus Ägypten erlöst, befreit, aber ob sie sich Gott hingeben wollten, das hatte jeder selber zu entscheiden, ob er ein Nazirer sein wollte oder nicht. Also da finden wir auch neutestamentlich diese Entscheidung, wirklich sein Leben Jesus Christus ganz zu weihen, zur Verfügung zu stellen. Römer 12, Vers 1 macht den Aufruf an alle Erlösten. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber, eure Körper darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Dienst ist. Hier werden wir aufgerufen, eigentlich Nazirer zu sein. Unser Leben ganz Jesus Christus wie ein Opfer zur Verfügung zu stellen. Das gehört mit zu den Vorbereitungen für die gefährliche Wüstenwanderung. Und dann kommen wir noch zu 4. Mose 6, 22 bis 27. Das ist die Birkat Kohanim, der Priestersegen. Gerade im Anschluss an das Gesetz der Hingabe an Gott wird gesagt, dass die Priester Israel immer wieder mit diesen Worten segnen sollten. 6,24 Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israel legen, und ich werde sie segnen. An Gottes Segen ist alles gelegen. Das ist das Prinzip. Das gehört mit zu den Vorbereitungen für die Wüstenwanderung. Und auch später, in der Zeit des zweiten Tempels, zur Zeit der Evangelien, die Priester haben immer mit der Hand über dem Kopf vor dem Eingang des Heiligtums haben sie das Volk gesegnet mit diesen Worten. Yevarechecha Adonai veYishmerecha, Ya'er Panav veLecha veYichunecha, Yissa Panav veLecha veYiten Lecha Shalom. Warmkehlig, oder? Das war übrigens der Segen, den der Priester Zacharias in Lukas 1 nach dem Räuchern hätte sprechen sollen. Er konnte nicht mehr reden. Er konnte nicht mehr reden, weil er Gottes Verheißungen nicht geglaubt hatte. Wenn wir Gottes Verheißungen nicht glauben, dann können wir nicht Segen weitergeben. So einfach ist die Lektion. Und da fiel ihn auf, der da zwischen den anderen Priestern, der ist stumm, der kann nicht mehr sprechen. Ja, also, das können wir neutestamentlich übertragen. Wir finden nämlich viele Segensstellen im Neuen Testament. Wenn wir denken an die Abschlüsse der Briefe, die Gnade sei mit dir, die Gnade sei mit deinem Geiste, oder das Neue Testament schließt, die Gnade des Herrn Jesus Christus, dass sie mit uns sein soll. Und ich habe hier verwiesen auf 2. Korinther 13, 13, Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das ist der göttliche Segen, den wir brauchen für die Wüstenwanderung. Ohne das kommen wir nicht zum Ziel. Dann kommt 4. Mose 7, 1 bis 88. Da kommen plötzlich führende Männer Israels zur Stiftshütte, die Fürsten Israels, und die bringen alle freiwillig immense Geschenke für den Tempel. Die mussten das nicht. Ganz freiwillig sind die gekommen und haben da gewaltige Reichtümer einfach abgegeben für die Sache Gottes. Wie sehen wir den Zusammenhang mit dem Gesetz über den Nazirer und jetzt hier die Freigebigkeit der Fürsten? Das können wir neutestamentlich in Verbindung bringen mit 2. Korinther 9, Vers 7. Nirgends steht in der Bibel etwas im Neuen Testament von dem Zehnten. Ist eigenartig, unter den Christen hat der Zehnte oft so eine große Bedeutung. Steht nirgends. Ja, im Gesetz vom Sinai. Da kommt der Zehnte vor. Ja, sind wir jetzt unter Gesetz vom Sinai oder unter dem Gesetz des Christus? Ja, haben wir heute Morgen gesehen, wir sind nicht unter dem Gesetz vom Sinai. Also, was sagt das Gesetz des Christus? Ganz einfach, 2. Korinther 9, Vers 7. Ein jeder, wie er sich in seinem Herzen vorsetzt, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Das regelt die ganze Sache des Gebens. Aber das mit dem Zehnten, das hat man sich sowieso zu einfach gemacht. Denn die Tora regelt den Zehnten so, es gibt ganz verschiedene Arten von Zehnten. Man hat ausgerechnet, wenn man all die verschiedenen Zehntenabgaben zusammenrechnet, kam man unter dem Gesetz vom Sinai als Bauer auf über 40%. Das waren Steuern, die noch die Steuern der Schweiz übersteigen. Also das waren nicht 10%. Oder wird manchmal noch gefragt, wie ist das gemeint, netto oder brutto? Ja, da waren es über 40%. Aber das Neue Testament, gut, da müsste man also in den Gemeinden sprechen über die 40%, ja? Aber das sagt das Gesetz des Christus nicht. Das ist wieder so direkt, diese Sprache des Glaubens, die Sprache, die davon ausgeht, dass Christus in uns lebt und uns führt in den Situationen wie einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Dann gehen wir zum letzten Vers von 4. Mose 7, 89. Da wird plötzlich davon gesprochen, dass Gott jeweils von der Bundeslade her mit Mose spricht. Gott spricht. Ganz in der Mitte des Lagers Israels, da war die Stiftshütte und das Zentralste davon war das Allerheiligste. Gott spricht. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 18, Vers 20, da wo 2 oder 3 versammelt sind zu meinem Namen hin, da bin ich in ihrer Mitte. Und Gott will durch sein Wort zu uns sprechen. In Hebräer 12, Vers 25 heißt es, seht zu, dass ihr den nicht abweist, der vom Himmel her redet. Also Jesus Christus spricht zu uns nicht durch neue Offenbarungen, aber durch sein Wort und indem sein Wort in der Gemeinde aktuell auf die Situation, auf die Bedürfnisse zugeschnitten, weitergegeben wird durch die Leitung des Heiligen Geistes. Wer weissagt, redet den Menschen zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Paulus sagt, wenn ein Ungläubiger in die Gemeinde kommt und alle weissagen, dann wird das Verborgene seines Herzens offenbar. Und er erkennt, dass Gott wirklich da ist. Also das Wort Gottes so aktuell, so treffend, dass die Bedürfnisse genau getroffen werden, ohne dass man die Personen kennt. Das gehört mit zu den Vorbereitungen zur Wüstenwanderung. Weiter, 4. Mose 8, 1 bis 4, schiebt plötzlich, völlig unverhofft, Anweisungen über den Unterhalt der goldenen Menorah ein. Der goldene Leuchter in der Stiftshütte. Nun, was soll das bedeuten? Was ist die Bedeutung des Leuchters, den sieben Flammen? Er weist hin auf den Heiligen Geist, auf Jesus Christus, der sieben Namen hat, nach Jesaja 11, Vers 2. Ich lese vor. Jesaja 11, Vers 2. Und auf ihm, so auf dem Messias, wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Merken wir, das ist genau der siebennamige Leuchter. Der mittlere Leuchter, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Und dann kommen immer zwei Namen verbunden mit und. Es kommen ja immer zwei Arme aus dem Hauptleuchter heraus, gleichzeitig, nach rechts und links. Der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Da haben wir die siebenfache Fülle des Heiligen Geistes. Also übertragen heißt das, wir haben den Geist der Weisheit, des Verstandes, des Rates, der Kraft und so weiter zur Verfügung, um zu wissen, wie wir durch die Wüste gehen und das Ziel so erreichen. In Sacharja 4 hat der Prophet einen goldenen Leuchter gesehen. Er wurde gefragt, weißt du, was das ist? Er sagte, nein. Ein Prophet, der nicht die Bedeutung der Menorah kannte. Und dann sagt Gott, nicht durch Kraft und nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist. Das ist auf Hebräisch, sind das genau sieben Wörter. Lo, v'chayil, velo, v'choach, ki, im, v'ruchi. Nicht durch Kraft und nicht durch Gewalt, sondern durch meinen Geist. Die sieben Lampen, die sieben Wörter. Übrigens spricht der Leuchter von Jesus Christus, dem Auferstandenen. Paulus, in seiner Rede vor Agrippa, sagte, ich sage nichts anderes, als was Mose schon gesagt hat, dass der Messias, der Christus, leiden sollte und als Erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte. Apostelgeschichte 26, 22 bis 23. Wo steht das in den Büchern Mose? Man findet es nicht, man kann von vorne bis zum Schluss lesen und dann auf Hebräisch rückwärts. Das steht nirgends. Außer wir bleiben beim Leuchter, so wie er in 2. Mose 25 beschrieben wird. Der Leuchter hatte ja siebenfaches Öl in den Lampen. Das Öl ist ein Bild von dem Heiligen Geist in der Bibel. Also der Messias, der mit Öl Gesalbte. Christus, Messias, heißt der Gesalbte. Moses hat gesagt, dass der Christus, der Gesalbte, leiden sollte. Der Leuchter durfte ja nicht gegossen werden. Der musste aus einem Talent Gold, also etwa 40 Kilo Gold, musste der in Schmiedearbeit gehämmert, getrieben werden. Und zwar mit hohen Armen. Kanä für die Arme, meint immer ein hohles Rohr. Es gibt keinen Handwerker auf der Welt, der das kann. Heute. Aber damals, der Bezaleel war erfüllt mit dem Heiligen Geist und wusste wie. Der Geist der Weisheit gibt handwerkliches Geschick. Der ist also nicht nach hinten rausgefallen und nach vorne und hat das Bewusstsein verloren. Der hat gewusst, wie man den goldenen Leuchter treibt. Ganz wichtig, das ist der Geist der Weisheit. Der nimmt uns nicht den Verstand, der gibt uns göttlichen Verstand. Niemand kann das heute, er hat das gekonnt. Also in getriebener Arbeit und jeder Hammerschlag wies darauf hin, dass der Christus leiden sollte. Dann mussten 22 Mandelblüten angebracht werden. Knauf und Blume. Der Mandelbaum mit seinen weißen Blüten ist der erste Baum in Israel, der Ende Januar, Anfang Februar das neue Leben des Frühlings ankündigt. Auferstehung. Aber Mandelbaum, der erste. Dass der Christus leiden sollte und als erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte. Da haben wir die Bedeutung des Leuchters. Und Mose sagt nicht, wenn man genug viel Fantasie hat, dann könnte man das dort so hineinlesen. Der sagt, Mose hat gesagt. Das zeigt also, mit welcher Selbstverständlichkeit die Symbolik der Stiftshütte des Alten Testaments verstanden und übertragen und ausgelegt werden sollte. Aber natürlich nicht mit Fantasie, sondern so, dass es dem biblischen Bericht wirklich gerecht wird. Also, da haben wir den Leuchter Jesus Christus, der uns Licht gibt für unseren Weg durch die Wüste. Dann, jetzt ist mir da ein Fehler unterlaufen, nachher kommt die Weihung der Priester, das habe ich da nicht auf dem Blatt, das ist 4. Mose 8, Vers 5, bis zum Schluss. Da werden nun die Priester in ihren Dienst eingesetzt. Das ist natürlich ganz wichtig, denn das zeigt uns das allgemeine Priestertum. In 1. Petrus 2 wird uns gesagt, dass wir Erlöste alle Priester sind, um Gott anzubeten. Ich lese 1. Petrus 2, Vers 5. Ihr werdet als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus, jetzt kommt's. Ein heiliges Priestertum, um darzubringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohlannehmlich durch Jesus Christus. Und das wird an alle Gläubigen so gerichtet. Ihr seid ein heiliges Priestertum, um Gott Opfer zu bringen. Aber geistliche Schlachtopfer, das ist die Aufgabe der Anbetung. Dass wir als Gläubige Gott, Jesus Christus, bringen als das Opfer, das wir ihn preisen für Golgatha. Und nicht nur einfach so pauschal als Grossisten, sondern als Detailisten, wie Opfer in ihre einzelnen Stücke zerlegen. Und die mussten genau wissen, was sie mit dem und dem Stück tun mussten. Gewisse Dinge mussten sie auf dem Altar verbrennen. Anderes war wieder für etwas anderes vorgesehen. Also Jesus Christus in all seinen Details und seinen Herrlichkeiten Gott bringen. Aber das ist nicht reserviert für eine bestimmte elitäre Klasse. Die Priester und die Laien. Das haben die Reformatoren erkannt und die haben gesagt, das gibt es nicht nach der Bibel. Ein Priesterstand und dann die Laien. Alle Erlösten sind Priester. Und da geht es eben darum, dass jeder Gläubige berufen ist, Gott anzubeten und ihm zu danken, für das Opfer von Golgatha. Ja, und dann kommt 4. Mose 9, die Passafeier. Zum ersten Mal sollte in der Wüste das Passa gefeiert werden. Das erste Mal war es in Ägypten und jetzt zum ersten Mal als Erinnerung. Und dann wird hier noch geklärt, Spezialfälle, wenn zum Beispiel jemand dann im Ausland ist, wie ist das? Da gibt es eine Spezialregelung, dann darf er das auch im zweiten Monat wieder am gleichen Tag Passa feiern. Also es gab eine Ausnahmeregelung für spätere Situationen. Nun, das Passa ist die Erinnerung an die Erlösung aus Ägypten. Und im Neuen Testament wird der christliche Gottesdienst beschrieben, 1. Korinther 5, Vers 6. Ich lese Vers 7. Fegt den alten Sauerteig aus, auf dass ihr eine neue Masse sein möget, gleich wie ihr ungesäuert seid. Denn auch unser Passa Christus ist geschlachtet. Darum lasst uns Festfeier halten, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem Brot der Lauterkeit und Wahrheit. Das ist der christliche Gottesdienst. Und dann in 1. Korinther 10 und 11 spricht Paulus über das Abendmahl. als Erinnerung an die Erlösung. Das gehört mit zu der Ausrüstung für die Wüstenreise. Dann kommen wir zu 4. Mose 9, 15 bis 23. Da wird erklärt, dass Gott Israel führen will durch die Wolkensäule. Die geht immer voraus und sie müssen einfach der Wolkensäule nachgehen, dann kommen sie zum Ziel. Wie geht die Führung heute? Römer 8, Vers 14 erklärt ganz selbstverständlich, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Alle Erlösten haben heute den Heiligen Geist. Und durch ihn können wir geleitet werden in den Situationen. Wissen, was haben wir zu tun, wie müssen wir Gottes Wort auf unsere Situation anwenden. Das entspricht der Führung durch die Wolke. Aber in 4. Mose 10, 1 bis 10 wird erklärt, Mose musste silberne Trompeten herstellen. Die mussten dann geblasen werden bei verschiedenen Gelegenheiten, zum Beispiel wenn das Lager aufbricht. Oder wenn es Krieg gibt, musste man die silbernen Posaunen blasen, damit man weiß, jetzt muss man zum Kampf. Übrigens, diese Trompeten weisen auch schön auf Jesus Christus hin. Die mussten auch getrieben werden. Christus, der leiden sollte. Silber ist in der Bibel ein Bild der Erlösung. Das Wort Geld auf Hebräisch, Kesef, ist das gleiche Wort wie für Silber. Der Preis der Erlösung. Also Jesus Christus ist gestorben, hat gelitten, um uns freizukaufen. So analog wie Paulus könnte man sagen, Moses hat gesagt, dass der Christus leiden sollte und durch seine Erlösung sein Volk zum Kampf berufen sollte. Zum Aufbruch berufen sollte. In 1. Korinther 14 wird erklärt, wenn man in der Gemeinde spricht, muss man verständlich sprechen. Sonst nützt das nichts. Und dann spricht Paulus plötzlich von Tempelinstrumenten wie Harfe, Flöte und Posaune. Und er sagt, in der Musik ist das so, man muss den Tönen eine ganz klare Unterscheidung geben. Nicht wahr, wenn da jemand Posaune bläst und so ein Muster rauslässt, da merkt man nicht, was das sein soll. Man muss also ganz klar rhythmisch artikuliert spielen in der Musik. Und so ist es auch mit dem Sprechen. Wir müssen eine klare Sprache sprechen oder uns mindestens darum bemühen. Und Paulus sagt, ja, wenn jemand undeutlich Posaune bläst, wie soll man sich dann zum Kampf rüsten? Also hier sehen wir die Führung der Gemeinde, die in bestimmten Situationen durch einen Kampfruf zum Beispiel berufen wird. Jetzt ist eine gefährliche Situation für das Volk Gottes. Hier müssen wir kämpfen. Und da muss man eine ganz klare Sprache sprechen, die rüberkommt. Das zur Führung durch die silbernen Trompeten. Ja, die silbernen Propheten. Und wir kommen zum zweiten Teil. Die Wüstenwanderung selbst. Ab Kapitel 10, Vers 11 bricht die Armee Israels auf vom Sinai. Und zwar so schön, dass die Stiftshütte kommt ganz in die Mitte der Armee. Also ein Vortrab, ein Nachtrab. Die Tempelschätze in der Mitte, dass sie ganz gut geschützt werden. Da sehen wir schön die Aufgabe als Soldaten Jesu Christi. Das gilt also nicht nur für die Heilsarmee, Soldaten zu sein. Das ist für alle Gläubigen ganz wichtig. Wir sind alle eine Heilsarmee. 4. Mose 10, 29, da wird Hobab erwähnt. Ganz unverhofft. Das war der Sohn von Moses Schwiegervater Reguel. Er hat doch Fräulein Vögelein geheiratet. Zippora. Zippora heißt Vögelein. Also, Hobab war ihr Bruder. Und dann sagt Mose zu ihm, du kennst dich gut aus in der Wüste. Dein Auge soll uns, du sollst unser Auge sein. 10, Vers 31. Und er sprach, verlass uns doch nicht, denn du weißt ja, wo wir in der Wüste lagern sollen. Und du wirst unser Auge sein. Ja, wir haben Führung durch die Wolke, wir haben Führung durch die Trompeten, wir haben hier Führung durch Hobab, durch den ortskundigen Hobab. Es ist interessant, in 1. Korinther 12, 16, 17, 21 wird über den Leib Christi ja gesprochen im Zusammenhang und dann heißt es, dass nicht alle am Leib Christi sind Auge. Sonst, wenn alles Auge wäre, wo wäre das Gehör und so weiter. Jeder hat eine Funktion am Leib. Aber stellt man sich vor, wenn alles an mir Auge wäre, das wäre ein Monster. 70 Kilo Auge. So ungefähr, ja. Und das wäre also ein Monster. Aber gewisse sind Auge, gewisse sind Hand, gewisse sind Gehör, gewisse sind Geruch und so weiter. Jeder hat seine besonderen Begabungen. Aber es gibt solche, die haben einen besonderen Durchblick. Und das brauchen wir, das Auge Hobabs, damit das Volk Gottes den Weg findet durch die Wüste. Weiter haben wir in den Versen 33 bis 36 die Bundeslade, die 3 Tage Reise vorausgetragen wurde, um ihnen einen Ruheort zu erkunden. Interessant, da haben wir die Führung durch die Wolke, durch die Posaunen und durch das Auge Hobabs und durch die Bundeslade. Das sind also alles so verschiedene Aspekte, wie Gott führt. Und es ist so schön, die Bundeslade geht auf Erkundigungsreise, um einen Ruheort zu finden. Wir denken, die Ruhe, die kommt dann einmal im Himmel. Aber wir brauchen immer wieder Ruhe, innere Ruhe, auch hier. Das gehört zum Programm der Wüstenreise. Die Bundeslade spricht ja symbolisch auch von Jesus Christus, unserem Versöhner. Der Ort der Versöhnung. Und er will uns immer wieder einen Ruheort verschaffen. Entsprechend Psalm 33, Vers 2. Er lagert mich auf grüner Aue. Gut. Und dann kommt 4. Mose 11, 1 bis 3. Das Volk beklagt sich über den Weg. Wir finden das so daneben. Dieser Weg, wo sie da gehen müssen. Und da kommt Gottes Zorn über sie. Es gibt ein Gericht Gottes in Israel. Ein Feuer brennt plötzlich im Lager. Brand im Lager. Interessant ist, wir haben doch schon in 2. Mose, möcht ihr euch noch erinnern, erlebt, wie Israel sich beklagt hat. Und da ist nichts geschehen. 4. Mose 16, 17, kein Gericht gekommen. Und jetzt klagen sie über den Weg und jetzt kommt ein Gericht. Das ist ganz wichtig, der Unterschied. Das war nach Sinai, das andere war vor Sinai. Vor dem Sinai war Israel unter Gnade. Jetzt sind sie unter Gesetz. Das ist ganz auffällig, dieser Wechsel. Das war unter Gnade, jetzt sind wir unter Gesetz. Sie beklagen sich über den Weg. Und dann ab Vers 4, da beklagen sie sich über die Nahrung. Sie finden, also dieses Manna, das ist eine so üble, langweilige Nahrung. Mose erklärt, die haben eine Fantasie entwickelt, unglaublich. Nicht wahr? Nach dem Auszug aus Ägypten kam ihnen das Manna, jeden Tag. Außer am Sabbat. Haben immer genug zu essen gehabt. Übrigens, in der Nahrung war alles enthalten. Alle Aufbaustoffe, alles, was die Nahrung, was der Mensch braucht, war enthalten. Das war eine übernatürliche Nahrung. Ich lese in 4. Mose 11, also in Vers 4 und 5 sagen sie, ach, wir möchten gerne Fleisch haben. Und dann sagen sie, in Ägypten war es so toll damals, da hatten wir Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln, Knoblauch und nun ist unsere Seele Dürre. Es ist unglaublich, wie man vergesslich sein kann. Das war eine so katastrophale, schlimme Zeit, wo sie geweint haben, geschrien haben. Und jetzt sagen sie, es war schon toll. Knoblauch, Zwiebeln. Merkt man, das meiste davon ist gar nicht wirklich, wirklich ein Nahrungsmittel. Das ist mehr so Zusatz, oder? Gut, bei Lauch können wir uns streiten. Das kommt auf den Geschmack an. Aber Gurken und Melonen, das ist ja mehr Wasser als sonst, aber sie sagen, und jetzt sehen wir nur immer dieses Manna. Jetzt haben sie Fantasie entwickelt. Vers 7. Das Manna aber war wie Koriandersamen. Und sein Ansehen wie das Ansehen des Bedellion. Das ist ein besonderes Harz. Das Volk lief umher und sie sammelten und mahlten es mit in Handmühlen oder zerstießen es in Mörsern und sie kochten es in Töpfen. Auch machten sie Kuchen daraus. Und sein Geschmack war wie der Geschmack von Ölkuchen. Und wenn es nachts der Tau auf das Lager herabfiel, so fiel das Mahn auf dasselbe herab. Wir haben also Fantasie entwickelt, was man aus Mahn alles machen kann. Tolle Sachen. Nun, das kann man übertragen. Das Manna ist ein Bild der Bibel. Natürlich nach Johannes 6, der Herr Jesus vergleicht sich ja als das Brot vom Himmel mit dem Manna. Aber die Bibel enthält ja von Anfang bis zum Schluss Jesus Christus. Und wenn wir die Bibel lesen als Gläubige, dann können wir uns täglich davon ernähren. Das brauchen wir, sonst kommen wir nicht ans Ziel. Wir müssen uns nähern. Übrigens, Man, oder griechisch ausgesprochen Manna, geht zurück auf die erste Frage. Sie haben das gesehen in 2. Mose 16. Zum ersten Mal, und dann kamen sie aus den Zelten, und dann haben sie gesagt, Manhu, 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 alle haben gerufen, Manhu, was das, was ist das? Und darum hat man es dann genannt, Man, was? Und nun, wenn wir die Bibel lesen, dann sollten wir uns immer fragen, was bedeutet das? Was sagt das mir persönlich für die jetzige Situation? Was lerne ich hier über Jesus Christus, über Gott den Vater, über den Heiligen Geist? Was lerne ich hier für die örtliche Gemeinde? Wir müssen dauernd fragen. Ein großer amerikanischer Politiker wurde einmal gefragt, warum haben Sie eine so große Allgemeinbildung? Weil ich mich nicht gescheut habe zu fragen. Also wir müssen einfach immer Fragen stellen an den Text. Dann kommen wir vorwärts. Manhu. Nun, mit der Zeit ist Ihnen das Manna wirklich auf den Wecker gegangen. Und so ist es auch für manche Christen, die denken, die sagen sich, das ist so langweilig. Da sitzen wir hin und dann erzählt wieder einer aus der Bibel und dann das nächste Mal wieder aus der Bibel und wieder aus der Bibel. Ja, wir sollten da ein bisschen Fantasie haben. Das geht doch nicht so. Gut, machen wir das mit Dias noch, oder? Oder mit einem Video dazwischen oder das Ganze wird gekocht, gemalt, umgestaltet, damit es interessant wird. Ja, Jugendliche kann man nicht einfach so erreichen, also muss man das ein bisschen zubereiten. Ja gut, das haben sie gemacht. Ist ja recht so. Wir müssen doch jugendgerecht die Bibel erklären und kindergerecht die Bibel erklären. Natürlich, wir müssen sie gerecht für das dritte Alter erklären. Wir müssen sie für die, die in der Mitte sind, ihnen entsprechend erklären. Ja. Und wir haben Möglichkeiten, unterstützende Möglichkeiten. Aber wir sollten nie vergessen, dass die Hilfsmittel nicht die Sache ausmachen. Ja? Die sollen nicht die Sache ersetzen, wenn es hilft, dass wir das Manna rüberbringen, dann ist das gut. Aber der Punkt kommt, wo sie dann auch finden, ach mit dir, das ist so langweilig. Ach mit dem, das ist so langweilig. Wir wollen etwas anderes. Es war früher so toll. Dann mit den Melonen, mit den Gurken. Das brauchen wir. Wir brauchen etwas anderes. Und dann kam Gottes Gericht über sie. Also diese Appetitlosigkeit. Wir sehen, wie aktuell diese Wüstenwanderung ist. Aber da musste das Volk innerlich eine Wende durchmachen. Und dann konnten sie die Bibel, das Manna, wieder neu entdecken. Also wenn uns der Geschmack verloren gegangen ist, dann müssen wir nicht Gott die Schuld geben und klagen über diese lose Nahrung. Die ist nicht los. Die enthält alles, was wir brauchen. Eine so perfekte Nahrung. Das ist richtige Vollkost. Vollwertig. Da müssen wir umkehren und wieder neu den Geschmack bekommen. 4. Mose 12. Jetzt klagen Miriam und Aaron gegen ihren Bruder. Und der Zusammenhang zeigt uns, da war eine gewisse Eifersucht da gegen Mose, der eine größere Führerrolle spielte als Aaron und die Prophetin Miriam. Eifersucht, und da reden sie gegen ihn. Und Gott hat ganz ernst reagiert, hat Mose verteidigt. Es gibt keinen, der so sanftmütig ist wie er, und Miriam wurde aussätzig, musste ausgeschlossen werden. Also Rebellion gegen jemand, der nicht, gegen einen Führer, der nicht in die Sünde gefallen war oder der wirklich falsch gehandelt hat, sondern einfach Rebellion aus einer gewissen Eifersucht heraus. Aber sie haben es nicht so formuliert. Die haben gesagt, was ist damit, Mose? Gott hat auch zu uns gesprochen. Und Gott hat gesehen, dass das ist Eifersucht und Rebellion im Herzen, und Miriam war aussätzig. Sie ging hinaus, musste ausgeschlossen werden, 7 Tage. Und dann wurde sie wieder gesund und wurde wieder aufgenommen in die Gemeinschaft. Sehen wir, wie die Vorbereitungen jetzt plötzlich aktuell werden, das mit Ausschluss und Aufnahme. Und so kommen wir zu 4. Mose 13. Auf dieser Reise ist nun Israel nach Kadesh Barnea gekommen. Das liegt im nördlichen Bereich des Negev. Also Gott unterhalb der Südgrenze des damaligen Kanaan. Und nun wurden Kundschafter ausgeschickt, um das verheißene Land einmal anzuschauen. Aus jedem Stamm musste ein Fürst gehen. Darunter war auch Josua mit dabei. Die gingen ins Land und haben mal angeschaut. Überwältigend. Ein herrliches Land, das von Milch und Honig fließt. Und dann sind sie zurückgekommen und haben dem Volk erzählt, es ist ein ganz tolles Land, aber wir haben gesehen, in diesem Land gibt es Riesen. Und wenn wir den Kampf gegen Riesen aufnehmen, haben wir keine Chance. Keine Chance. Nur Kaleb und Josua, die haben ganz klar sich gegen diese Auffassung gewandt. Denn in Kapitel 14 beginnt das Volk zu klagen gegen das Land. Nicht nur gegen den Weg, nicht nur gegen die Speise, nicht nur gegen den Führer, jetzt wird gegen das Land geklagt. Aber Josua und Kaleb, die sagen, nein, und es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Land. Und das Volk bekommt Angst und sagt, nein, nein, wir werden niemals in das Land kommen. Wir haben keine Chance. Dabei haben sie alles erlebt, wie Gott sie aus Ägypten geführt hatte. Sie haben alles erlebt, wie Gott in jeder Situation seine Hilfe gegeben hat. Und dann dieser Unglaube. Und Gott hat eingegriffen und gesagt, so, jetzt ist Schluss. Die Generation, die aus Ägypten ausgezogen ist, die wird tatsächlich das Land nicht erreichen. Nur ihre Kinder, die damals noch nicht 20 waren, die werden das Ziel erreichen. Und jetzt werde ich euch nicht ins Land hineinführen, jetzt geht zurück, ihr werdet die weiteren Jahre bis ins 40. Jahr werdet ihr nun in der Wüste herumwandern, bis die ganze erste Generation ausgestorben ist. Und dann mussten sie das wohl oder übel tun, aber plötzlich kamen gewisse auf die Idee, jetzt wagen wir es doch. Jetzt gehen wir rein und erobern das Land. Und gegen die Anordnung Gottes haben sie einen Vorstoß ins Land gemacht und sind schmählich von den Kanaanitern zurückgeschlagen worden. Das war also Rebellion gegen Gott. Zuerst sagen wir kommen sowieso nicht rein. Und wenn Gott sagt, gut, ihr geht nicht rein, dann sagen wir, jetzt gehen wir rein. immer das Gegenteil. Da haben wir 39 bis 45, der eigenwillige Versuch der Eroberung des Landes. Nun, wie können wir das übertragen? Ich habe erklärt, das Land spricht von dem Reichtum von Christus, was wir im Glauben alles haben. Und wenn uns solche kommen, ja, schaut, das ist sowieso viel zu hoch, das ist zu kompliziert für euch, das ist nicht für normale Christen. Mit solchen Dingen sollten wir uns gar nicht abgeben. Das ist Spotten, das ist Klagen gegen das Land. Und das hat Gott nicht akzeptiert. Aber ein Josua, ein Kaleb, von ihnen heißt es, sie sind dem Herrn völlig nachgefolgt und sie durften dann ins Land. Aber die ganze andere Generation ist unter Gottes Gericht gefallen. Ja, es ist Zeit für Pause. Wir sind stehen geblieben bei der großen Wende der Wüstenwanderung. 4. Mose 14. Und dann kommen wir zu Kapitel 15 und sind plötzlich überrascht. Da kommen Gesetze über die Opfer. Warum plötzlich wird da der Verlauf der Geschichte unterbrochen durch diese Anweisungen über die Opfer? Mose hätte die doch in 3. Mose unterbringen können. Natürlich in der liberalen Theologie hat man da schon die Antwort herausgefunden. Man sagt, das ist eben auch gar nicht von Mose geschrieben und das ist eigentlich da am falschen Ort hingekommen, nicht wahr, bei der letzten Redaktion der Bücher Mose. Nun, 1. Korinther 2 sagt ja, dass dem natürlichen Menschen der Geist Gottes eine Torheit ist. Das, was vom Geist Gottes kommt. Hier wird in Kapitel 15 so gesprochen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen. Wenn ihr in das Land eurer Wohnsitze kommt, das ich euch geben werde, und ihr dem Herrn ein Feueropfer opfert, ein Brandopfer oder ein Schlachtopfer und so weiter. Jetzt wird plötzlich gesprochen, wenn ihr dann einmal ins Land kommt. Das ist Gottes Ermutigung. Gerade jetzt, wo er gesagt hat, ihr werdet das Land nicht erreichen. Ihr, die Generation, die ausgewandert ist aus Ägypten. Aber die nächste wird es. Und das Kapitel 15 ist eine Ermutigung. Hier wird gleich erklärt, und wenn ihr dann im Land seid, dann müsst ihr das so und so machen. Das passt wunderbar hinein. Mose hat das dorthin platziert durch Inspiration des Geistes. Es macht Mut, aber Israel wird dereinst das Ziel erreichen. Mit Gottes Hilfe. Trotz der Giganten, trotz der Riesen im Land. Das ist für Gott kein Problem. Und so kommen wir zu 4. Mose 15, 32 bis 36. Da wird eine Geschichte erzählt, wie ein Israelit ganz bewusst das Sabbatgebot gebrochen hat. Und er musste getötet werden. Der Sabbat war eben ein Zeichen des Bundes zwischen Gott und Israel. Und da bricht jemand den Sabbat, der kommt unter das Gericht Gottes. Nun, ich habe heute Morgen erklärt, Christen sind nicht unter dem Gesetz vom Sinai, darum gibt es auch kein Sabbatgebot. Aber wir kennen die geistliche Bedeutung des Sabbats. Das ist die geistliche Ruhe, das zur Ruhe gebracht sein in Jesus Christus, dem Messias. Die geistliche Ruhe finden wir in Matthäus 11, wo der Herr Jesus sagt, Vers 28, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Gut, vielleicht denkt einer, ja, das ist jetzt so eine gesuchte Erklärung über den Sabbat, neutestamentlich. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht in Matthäus 12. Zu jener Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Saaten. Und da geht es gerade um die Bedeutung des Sabbats in der Folge. Und dann im nächsten Abschnitt, Vers 9 und folgende, noch einmal geht es um den Sabbat. Das steht auf einer Linie. Und Jesus Christus erklärt, was eigentlich die Bedeutung des Sabbats ist. Er, der Herr des Sabbats, ist gekommen, um diese innere Ruhe zu schenken. Also geistlich übertragen, der Bruch des Sabbats ist, dass man Gläubige eigentlich daran hindert, wirklich diese Ruhe in Christus und seinem vollbrachten Werk wirklich zu erfahren. Wir gehen weiter zu Kapitel 15, 37 bis 41. Da kommt das Gebot der Quasten. Alle Israeliten sollten an ihre Kleider, an ihre Enden, sollten sie so blaue Fäden anmachen. Die Tzitzit, nennt man sie auf Hebräisch. Man sieht bei den Orthodoxen noch heute, ja, selbst wenn sie eine Schale tragen, nicht mehr so einfach ein Tuch als Oberkleid, da haben sie diese Fäden angemacht, ja, hinten und vorne. Was bedeuten diese blauen Fäden? Die mussten ja aus blauem Purpur hergestellt werden. Das ist die Farbe des Himmels. Und Gott sagt, wenn ihr diese Quasten anschaut, Vers 39, und es soll euch zu einer Quaste sein, dass ihr, wenn ihr sie anseht, aller Gebote des Herrn gedenket und sie tut. Und dass ihr nicht herumspäht eurem Herzen und euren Augen nach, denen ihr nachhuret. Damit ihr aller meine Gebote gedenket und sie tut. Das war also so ein Erinnerungszeichen im Alltag, immer wieder mal, wenn man wieder mal seine Kleider anschaute. Ah, wir stehen unter göttlicher Autorität. Gott hat uns sein Wort gegeben. Also, auch da können wir natürlich eine geistliche Übertragung machen, dass wir immer wieder uns durch Jesus Christus auch im Alltag erinnern lassen, dass wir unter göttlicher Autorität der Bibel stehen. Ich habe hier auf dem Blatt alle Stellen angegeben, wo die Quasten vorkommen in den Evangelien. Der Herr Jesus hat ja auch solche Quasten getragen. Er war ja geboren unter Gesetz. Er hat das auch eingehalten. Und es wird auch zum Beispiel diese Geschichte erzählt von der blutflüssigen Frau, die wollte ihn dort anrühren. Das hat eine gute Symbolik. Das war gerade das Symbol, dass der Herr Jesus auch das ganze Gesetz erfüllt hat. Er als Einzigster. Aber wir können das übertragen. 2 Timotheus 2, Vers 7 heißt, halte in Gedächtnis, Jesus Christus auferweckt aus den Toten. Ja, auch im Alltag, immer wieder sollen wir das im Auge haben. Jetzt kommt 4. Mose 16. Da kommt der Aufstand der Rotte Korahs gegen Mose und Aaron. Korah und seine Rotte, die haben sich gesagt, ja, Mose ist da der Führer und Aaron der Hohepriester, ja, wir können doch das auch tun. Wieso die? Und da hat Gott dieses Wunder gemacht, wo die Erde sich geöffnet hat und die ganze Rotte Korahs wurde verschlungen. Bei lebendigem Leib, begraben. Eine ganz dramatische Szene, 4. Mose 16. Es ist Rebellion gegen Gott. Denn Mose repräsentiert Jesus Christus, der uns sein Wort gegeben hat. Mose war ja der Übermittler des Gesetzes. Aaron repräsentiert Jesus Christus, unser hoher Priester, der das Opfer der Versöhnung bewirkt hat. Es ist also ein Angriff auf die Autorität der Bibel, ein Angriff auf das stellvertretende Opfer. Und das können wir natürlich eindrücklich übertragen auf die Kirchengeschichte. Wenn wir schauen, was die liberale Theologie angerichtet hat. Es ist heute praktisch nicht mehr möglich, dass ein junger Mensch Theologie studiert an irgendeiner Universität, ohne dass er den Glauben an die hundertprozentige Inspiration der Bibel verliert. Das wird systematisch demoliert und zerstört. Das ist wirklich diese Rebellion gegen Mose. Und dann wird auch von Professoren ganz offen das stellvertretende Opfer Jesu Christi in Abrede gestellt. Aber das, so werden die Theologen dann ausgebildet und dann gehen sie in das Pfarramt und sie haben keine Überzeugung im Blick auf die Vollkommenheit und Inspiration und Autorität der Bibel
und keine Überzeugung im Blick auf das einzige rettende Opfer Jesus Christus. Das charakterisiert die Christenheit heute. Judas hat das prophetisch vorausgesehen. Der Judasbrief noch einmal. Da sagt er über diese Eingeschlichenen. Und sagt Vers 11, wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich für Lohn dem Irrtum Bileams überliefert. Und in dem Widerspruch Korahs sind sie umgekommen. Das ist schon prophetisches Perfekt. Also das zukünftige Gericht wird beschrieben wie abgeschlossen. Im Widerspruch Korahs. Das hat sich ganz dramatisch vor uns erfüllt. Dieser Abfall von Gott und seinem Wort in der liberalen Theologie. Übrigens, der Weg Kains, in 1. Mose 4 heißt es, Kain ging weg von dem Angesicht des Herrn. Weg von Gott. Und Bileam hat für Lohn Irrtum verkündigt. Und all diese Theologen, die dann Irrtum verkündigen, im Blick auf die Bibel, im Blick auf das stellvertretende Opfer, im Blick auf die Moral und Ethik und so weiter, die bekommen dafür Lohn. Und je nach Kanton in der Schweiz einen guten Lohn. Für Lohn dem Irrtum Balaams überliefert. Für Geld wird falsch gelehrt. Und dann eben der Widerspruch Korahs. Übrigens, dieser Vers ist genau die Umdrehung von Johannes 14, Vers 6. Der Herr Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich bin der Weg. Sie sind den Weg Kains gegangen. Weg von Gott. Jesus Christus ist der Weg zum Vater. Sie haben sich für Lohn dem Irrtum Balaams überliefert. Ich bin die Wahrheit. Und das Leben. Und hier haben wir, und in dem Widerspruch Korahs sind sie umgekommen. Tot. Also exakt die Umkehrung von Johannes 14, Vers 6. Ja, jetzt war das ganz dramatisch. Gott hat gesagt, ja gut, wenn die Rotte Korahs auch dasselbe tun kann wie Aaron, dann sollen sie mit Räucherpfannen erscheinen vor der Stiftshütte. Und frech haben sie das gemacht, die sind gekommen. Und dann hat Gott Anweisung gegeben, dass alle anderen sollen sich von der Stelle, wo die Rotte Korahs ihre Zelte hatte im Lager Israels, da sollen sie sich absondern. Denn dort sollte ja dann auch die Katastrophe stattfinden. Ich lese 4. Mose 16, Vers 20. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn vor der ganzen Gemeinde. Das ist die Wolke. Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach, sondert euch ab aus der Mitte dieser Gemeinde. Und ich will sie vernichten in einem Augenblick. 24. Hebet euch ringsum weg von der Wohnung Korahs, Datans und Abirams. 26. Weicht doch von den Zelten dieser gesetzlosen Männer und rührt nichts an, was ihnen gehört, dass ihr nicht weggerafft werdet in allen ihren Sünden. 27. Und sie hoben sich ringsum weg von der Wohnung Korahs, Datans und Abirams. Und nachher kam die Katastrophe, das Gericht Gottes. Da wird also deutlich zur Absonderung aufgerufen von diesen Rebellen. Im Neuen Testament wird das aufgenommen. Und ich muss erklären, Vers 5. Und er redete zu Korah und zu seiner ganzen Rotte und sprach, Mose, sprich zu ihnen, morgen wird der Herr kundtun, wer sein ist und wer heilig ist, dass er ihn zu sich nahen lasse. Morgen wird es klar, ob Aaron oder ihr. Die Septuaginta, die älteste griechische Bibel, aus dem 3. Jahrhundert vor Christus, hat das übersetzt mit der Herr kennt, die sein sind. Etwas frei übersetzt, der Herr kennt, die sein sind. Und das finden wir im Neuen Testament. 2. Timotheus 2. Das ist ein direktes Zitat aus dieser Stelle. Und erst wenn man den Zusammenhang sieht mit 4. Mose 16, versteht man die Stelle gut. 2. Timotheus 2, Vers 19. Da spricht Paulus über ihr Lehr, die viel Schaden angerichtet hatten unter den Christen damals, Hymenäus und Philetus. Und sie haben den Glauben vieler zerstört. Und dann heißt es Vers 19. Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt, die sein sind. Da geht es also wirklich um Irrlehrer unter dem Volk Gottes. Das sind eigentlich Rebellen. Und da heißt es, bei dem Grund, das Fundament der Kirche, hat ein Siegel. Und da heißt es, der Herr kennt, die sein sind. Er weiß, wer echt wiedergeboren ist. Und die andere Seite heißt, jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Das ist auch eine Anspielung auf 4. Mose 16. Die mussten sich ja alle von der Rotte Koras trennen, absondern. Und da heißt es, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Und so lehrt 2. Timotheus 2 mit solchen, die wie die Rotte Koras die Grundsätze des christlichen Glaubens angreifen, da können wir keine gemeinsame Sache mehr machen. Darum, die mussten weg, die mussten sich absondern. Und das wird auch in den weiteren Versen erklärt, dieses Wegreinigen von den Gefäßen zur Unehre. Trennung, Gott verlangt die Trennung von solchen Menschen. Und dann kommen wir zu 4. Mose 19. Nach diesem Gericht über die Rotte Koras wollte Gott Aaron nochmals speziell bestätigen. Er sagte, alle Stammesfürsten sollen ihren Stab, das Zeichen ihrer Autorität, sollen sie bringen. Und die sollen in die Stiftshütte bei der Bundeslade niedergelegt werden. Auch Aaron hat seinen Stab gegeben. Und dann hat man die wieder rausgeholt. Und was war geschehen? Der Stab Aarons hatte geblüht. Blumen gebracht. Über Nacht. Ein toter Stab. Bringt Blumen und auch Mandeln. Reife Mandeln. Mandelblüten. Wir kennen die Symbolik der Mandeln, oder? Die Auferstehung. Der Mandelbaum ist der Baum, der als erster nach dem Winter in Israel das neue Leben des Frühlings Ende Januar, Anfang Februar verkündigt. Und durch dieses Zeichen wurde Aaron als von Gott auserwählter Hohepriester nochmals bestätigt. Nun, im Neuen Testament, ich habe die Stelle auf dem Blatt hingeschrieben, Hebräer 4, 14 und 5, 4 bis 10, wird Jesus Christus als unser Hohepriester vorgestellt. Und es wird dort erklärt, dass er durch den Tod gegangen ist, auferstanden ist und Gott hat ihn begrüßt als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Jesus Christus wurde durch seine Auferstehung nochmals von Gott deutlich als der hohe Priester, der sein Leben als Opfer gegeben hat, bestätigt. Also auch da ein wunderbarer Hinweis auf das Neue Testament. Dann 4. Mose 18 wird nochmals über das Priestertum gesprochen und die Bedeutung des Priestertums wird hier vorgestellt. Also nochmals haben wir das Thema Jesus Christus, unser hoher Priester, und die Gläubigen sind zum Priesterdienst berufen und das ist eine ganz wichtige Sache, die nicht vernachlässigt werden darf. Und dann kommt 4. Mose 19. Das Opfer der roten jungen Kuh. Das haben wir mal an einem Bibelstudientag als ein Thema durchgenommen. Nur das Kapitel. Also wir sehen, was für ein rasendes Tempo wir angelegt haben. Wir nehmen 36 Kapitel durch und das hätte eigentlich 36 Bibelstudientage geben können. Oder halbe, ja, also 36 durch 2. Das Opfer der roten jungen Kuh ist ein ganz eigenartiges Opfer. Das wurde von Mose bis zur Zerstörung des Tempels im Jahr 70 nur etwa 9-mal dargebracht. Das ist das seltenste Opfer Israels überhaupt. Die rote Kuh, die musste geschlachtet und dann vollständig verbrannt werden zu Asche. Und von dieser Asche wurde dann ein wenig genommen, in Wasser getan und dieses Wasser wurde auf Unreine gesprengt. Unreine, die Tote berührt hatten. Die wurden dadurch gereinigt. Ja, in 4. Mose ist natürlich dieses Opfer schon sehr wichtig. Denn wenn innerhalb dieser 39 Jahre, nicht ganz 39 Jahre, 38, eine ganze Generation sterben sollte, das sind über 600.000 Männer, dann ihre Ehefrauen noch dazu, ja, dann können wir mal ausrechnen, wie viele Menschen pro Tag jeweils durchschnittlich gestorben sind. Das war eine Wüstenreise, die war wirklich gekennzeichnet vom Geruch der Verwesung. Die haben mit dem Tod gelebt. Und da wird erklärt, der Tod verunreinigt. Warum? Weil der Tod ist ja der Lohn der Sünde. Römer 6, Vers 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben durch Christus Jesus. Dieses Opfer zeigt, wir Menschen sind unrein durch den Sündenfall und wir sind unter dem grässlichen Gesetz, der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber dieses Opfer, es war eine Kuh, um das Thema Fruchtbarkeit, Leben zu betonen. Ja, das Weibliche ist ja der Inbegriff des Lebens. Die junge Kuh ist gewählt worden, um deutlich zu zeigen, Jesus Christus ist der Fürst des Lebens. So wird er genannt in Apostelgeschichte 3. Und er kann uns von der Verunreinigung des Todes freimachen und uns echtes Leben geben. Darum, das ist das große Opferkapitel in 4. Mose. Wie kann der Mensch frei werden von diesem Verhängnis der Sünde und des Todes? Ein ganz wunderbares Thema. Aber wir müssen leider weitergehen. Es gibt Kassetten über 4. Mose 19. Und dann die ganze Bedeutung auch mit der roten Kuh heute in Israel ist ja hochaktuell, ja. Wenn sogar Newsweek über die rote Kuh in Israel schreiben muss, weil die Leute so nervös werden, muss ja schon was dran sein, ja. Ja. Jetzt kommen wir zu 4. Mose 20. 1 bis 2. Miriam stirbt. Meine Frau heißt Miriam. Der Tod Miriams. Ja, die ganze Generation, die ausgezogen war, musste sterben. Außer Josua und Kaleb. So auch Miriam, die treue Miriam. Ja, 4. Mose 12, das war ja nicht die Regel. Das war ein Tiefpunkt. Aber diese Frau war wirklich eine Frau Gottes. Schon vom Auszug aus Ägypten an, sie war es ja, die Frauen angeführt hat, beim Wechselgesang. Am Roten Meer. Sie hat das Tamburin genommen als Prophetin und hat die Frauen angeführt und dann haben sie im Wechselgesang, Männer, Frauen, sich geantwortet. War eine ganz wunderbare Sache. Ja gut, also die Miriam ist wirklich eine tolle Frau. Und sie stirbt hier. Gerade nach 4. Mose 19. Das Verhängnis des Todes. Aber Gottes Gabe in Christus Jesus ist ewiges Leben durch das Opfer. In diesem Spannungsfeld sind wir. Auch als Gläubige sterben wir heute und trotzdem wissen wir um die Realität des ewigen Lebens. Ja? Und dieses Spannungsfeld haben wir auch hier vor Augen. Aber dann 4. Mose 20, 3, das Volk beginnt wieder zu klagen, sie haben kein Wasser mehr. All die Jahre hindurch hatten sie das Wasser aus dem geschlagenen Felsen, 2. Mose 17, der ja als Strom durch die Sinai-Wüste floss. Und jetzt am Ende war das nicht mehr. Jetzt beginnen sie wieder zu klagen. Und Gott sagt zu Mose, jetzt geh zu diesem Felsen, sprich mit diesem Felsen und dann werde ich dem Volk Wasser geben. Mose ging und schlug den Felsen. So wie damals in 2. Mose 17. Und Gott sagte, weil du das gemacht hast, wirst du nicht ins Land kommen. Das war hart für Mose. Dieser treue Mann, der so sanftmütig war wie keiner auf der ganzen Erde, 4. Mose 12, Vers 3, darf nicht hinein. Und er akzeptiert das. Er hätte ja rebellieren und sich auflehnen können. Warum? Kann man nicht eine Ausnahme machen? Nein, du gehst nicht hinein. Er hat es akzeptiert, hat sich unter die Zucht Gottes gestellt. Nun, aber einmal musste er ja schlagen. Und warum soll er jetzt nicht schlagen dürfen? Das Geheimnis ist dieses. 2. Mose 17 heißt auf Hebräisch der Fels Zur. Und hier heißt er Sela. Der Zur ist ein Felsblock und der Sela ist ein Felsmassiv. Der Zur, der Felsblock, spricht von Christus, der sich tief erniedrigt hatte. Und er kam, um zu sterben. Philipper 2, Vers 7. Jesus Christus hat sich erniedrigt bis zum Tod. Aber dann hat Gott ihn hoch erhoben nach der Auferweckung zur Rechten Gottes. Und davon spricht der Sela, das gewaltige Felsmassiv. Und Christus soll nie mehr sterben. Das hat er ein für alle Mal getan. Jetzt sollen wir mit dem auferstandenen Christus sprechen. Und Mose hat ihn nochmals geschlagen. Also das Infragestellen gewissermaßen ist eine Übertragung des einen Opfers. Das akzeptiert Gott nicht. Das eine Schlagen hat genügt. Kein zweites Mal. Und das Wasser spricht nach Johannes 7, 37 bis 39 vom Heiligen Geist. Also der erhöhte Christus, er gibt seinen Geist zur Erfrischung, aber dazu soll er nicht mehr geschlagen werden. Er ist der erhöhte Christus, mit dem wir beten, zu dem wir beten, zu dem wir sprechen sollen. Dann kommt 4. Mose 20, 14 bis 21. Es wäre eine Abkürzung gewesen für Israel, nun auf dem Weg zum Land, wenn sie durch das Land Edoms, durch Südjordanien hätten reisen können. Aber die Edomiter haben gesagt, nein, das dürft ihr nicht. Und schweren Herzens mussten es akzeptieren. Gott hat gesagt, ihr dürft sie nicht bekämpfen. Edom ist euer Bruder. Das sind die Nachkommen von Esau, dem Bruder Jakobs. Ihr dürft sie nicht bekämpfen. Und da musste Israel einen mühsamen Umweg machen. Es war eine nutzlose Verhandlung mit Edom. Und dann 4. Mose 20, 22 bis 29, Aaron stirbt. Auch er darf nicht ins Land. Und dann kommt 4. Mose 21, das Volk beginnt wieder sich zu beklagen über Gottes Fürsorge. Und da kommen plötzlich Schlangen, Saraf-Schlangen, auf Hebräisch Saraf heißt brennende Schlangen, also deren Biss einen furchtbaren Schmerz verursachten. Eine furchtbare Plage. Und dann hat Mose zu Gott geschrien, wir haben gesündigt. Und dann hat der Herr gesagt, nimm eine Schlange aus Kupfer, tu sie, erhöhe sie auf eine Fahne, auf einen Stab, eine Stange, und jeder, der sie anschaut, bleibt am Leben. Die einen haben sie angeschaut, die sind nicht gestorben, die anderen haben sie nicht angeschaut, sie sind gestorben. Und Jesus Christus übernimmt das in Johannes 3, Vers 13 und sagt zu Nikodemus da in der Nacht, genauso wie Mose damals die Schlange erhöhte, muss der Menschensohn erhöht werden ans Kreuz. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Die haben nichts leisten müssen, nur hinschauen reichte. Und da sehen wir die Gnade des Evangeliums so schön vorgeschattet. Der Mensch muss nicht etwas leisten, muss einfach hinschauen nach Golgatha. Das ist für mich geschehen. Das wirklich für sich in Anspruch nehmen, das bringt Leben, ewiges Leben. Warum eine Schlange? Die Schlange ist ja der Inbegriff des Bösen, der Sünde. Jesus Christus musste zur Sünde gemacht werden. Als wäre, juristisch von Gott betrachtet, als wäre er die Quelle von all dem Bösen in unserem Leben. 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Da haben wir wirklich die Tiefen des Evangeliums erreicht. Aber nachher finden wir, nach dieser Befreiung durch die Schlange, durch die erhöhte Schlange, finden wir, wie Israel Wasser findet in der Wüste. Ein Bild vom Heiligen Geist, Johannes 7, 37 bis 39. Und dann finden wir, wie Israel Freudengesang anstimmt. Und in dem weiteren Abschnitt finden wir, wie sie über Feinde auf der Reise zum Land siegen. Herrlich, haben wir eine ganze Zusammenstellung. Erlösung, das Hinschauen nach Golgatha und die Folge ist die Erfrischung durch den Heiligen Geist, Freude im Gesang und Kraft und Sieg. Und dann kommt 4. Mose 22, 1 bis 25, 18. Israel ist nun bei der letzten Station jenseits von Jericho, auf heute jordanischem Boden, in den Ebenen Moabs. Die letzte Station. Und die Moabiter haben Angst gehabt, wenn die gegen uns vorgehen. Die haben schon alles gehört, was geschehen ist seit dem Auszug aus Ägypten. Und da haben sie einen Propheten beim Euphrat oben kommen lassen, Bileam. Haben ihm gesagt, wir geben dir Geld, wenn du kommst und Israel verfluchst. Der Bileam hat gesagt, gut, ich dachte, das wäre ein gutes Geschäft. Hat er zuerst Gott gefragt, darf ich gehen? Gott hat gesagt, nein, du gehst nicht. Und er hat wieder gefragt, schließlich hat Gott gesagt, gut, dann geh. Also war gegen Gottes Willen. Er hat diesen, weil er immer wieder gefragt hat, hat Gott plötzlich gesagt, gut, dann geh. Aber das war eine Falle. War letztlich zum Gericht Bileams. Er ging auf seinem eigenwilligen Weg. Er sah das Geld. Er sah das Geld. Und dann ging er mit dem König da von Moab, ging er auf verschiedene Berge, hat er das Lager von Israel gesehen. Jetzt hat der König gesagt, so, jetzt verfluch sie bitte. Und dann sagt er, ich muss das sagen, was Gott mir eingibt. Er gewartet, dann kam die Eingebung Gottes. Wunderbare Prophezeiungen über Israel. Wie lieblich sind deine Zelte, Jakob. Und der König, was? Jetzt hast du sie gesegnet. Ich habe dich doch gekauft, um zu fluchen. Gut, dann gehen wir auf einen anderen Ort. Er dachte, Gott kann man irgendwie umstimmen. Das zeigt, er war eine Mischung zwischen Gottes Erkenntnis und Okkultismus bei Bileam. Denn einmal wird er in der Bibel Wahrsager genannt und ein anderes Mal Prophet. Eine ganz, ganz eigentümliche Mischung, wo Licht und Finsternis in einer Person beieinander war. Ganz komisch, dieser Bileam. Und es ging nicht. Am Schluss hat er einen Tipp gehabt. Schau, man kann das Volk Gottes kann ich nicht verfluchen. Aber du musst sie verführen zu Götzendienst und dann wird Gott sie schlagen. Das war sein letzter Rat. Das haben die Moabiter gemacht und die haben dann die Israeliten eingeladen zu einer tollen Fete mit ihren Göttern. Wir sind gekommen und dieser Götterkult war mit Prostitution, mit Unzucht verbunden. Und Israel, viele in Israel sind moralisch gefallen. Am Eingang zum verheißenen Land. Ein hochaktuelles Thema zur Problematik der Unzucht heute, sogar unter Christen. Und dann kam Gottes Gericht und Tausende hat Gott hingerichtet. Ja, wenn man sie dazu bringt, in Okkultismus hineinzukommen, dann kommt ein göttliches Gericht, obwohl sie Gottes Volk sind. Das war so gemein, so schmutzig, aber es hat funktioniert. Später, in Josua 13, 22 sehen wir, hat Bileam das mit seinem Leben bezahlt. Israel hat schlussendlich Bileam als Gericht Gottes umgelegt. Im Neuen Testament wird Bileam dreimal erwähnt, ich habe allen Stellen angegeben. In 2. Petrus 2, Vers 15 wird gesprochen von dem Weg Bileams. In Judas 11 vom Irrtum Bileams und Offenbarung 2, Vers 14 von der Lehre Bileams. Der Weg Bileams war, ich mache einen geistlichen Dienst, in Anführungsstrichen, aus Liebe zum Geld. Das war der Weg Bileams. Der Irrtum Bileams war, vielleicht könnte es sein, dass Gott mir erlaubt, Israel, das Volk Gottes, zu verfluchen. Also das ist eigentlich der Irrtum Biliams ist die Meinung, wenn Gott jemanden von Neuem geboren werden lässt, dass er dann später doch einmal in die Hölle kommt. Das geht nicht. Gott verwirft nicht einfach sein Volk. Aber die Lehre Biliams war, verführe das Volk zur Unzucht und dann kommen sie unter Gericht. Ja, natürlich, auch wenn ein Wiedergeborener Unzucht begeht, Hebräer 13,4, Hur aber und Ehebrecher wird Gott richten. Das kann ein zeitliches Gericht im Leben sein. Das ist die Lehre Biliams. Und in der Kirchengeschichte ist das auch so geschehen, wie viel Aberglaube und okkulte Dinge sind in die Christenheit hineingeführt worden. Und das bis heute. Zum Beispiel, wie viele evangelikale Christen glauben zum Beispiel die Lehre, du musst dir innerlich Bilder vorstellen und dann wird sich das erfüllen. Du musst es ganz klar visualisieren und dann geschieht's. Ja, das kennen wir aus dem Schamanismus, aus dem Okkultismus, aus dem Buddhismus. Und der Mann, der das gelehrt hat, kommt auch aus dem Buddhismus. Er ist ein großer, bekannter Pastor. Das ist Hineinführen von okkulten Elementen in das Volk Gottes. Das ist eine ganz schwerwiegende Sache. Jetzt kommen wir zum Schluss. Drittens, Vorbereitungen zur Landnahme. Am Schluss, 4. Mose 26, wird das Volk nochmals gezählt. Die neue Generation, die jetzt ins Land hinein darf. Und dann Kapitel 27, 1 bis 11. Da gibt es ein Problem. Da waren 5 Mädchen. Ihr Vater Zelophehad war gestorben. So wie alle, die Generation vom Auszug. Diese Mädchen sind gekommen und haben Mose gesagt, wir möchten auch ein Erbteil haben im Land. Aber wir haben keine Männer. Das war für Mose neu. Vor dem ganzen Volk sind die zu Mose gegangen. Unerhört, dieser Mut dieser Frauen. Die sagten, wir wollen auch ein Erbteil. Und Mose wusste keine Antwort. Muss zum Herrn gehen und fragen, was soll ich tun? Was soll ich den Töchtern der Zelophehads sagen? Die sind 5 Mädchen. Dann hat der Herr gesagt, die Töchter Zelophehads haben recht geredet. Du sollst ihnen ein Erbteil geben im Land. Ich habe alle Stellen angegeben auf dem Blatt, wo die Töchter Zelophehads vorkommen. Dann auch in Josua 17, 1. Chroniker 7, 15. Das waren Frauen, die haben eine geistliche Haltung gehabt. Die wollten auch den Reichtum des Landes, den Reichtum der Erlösung, können wir sagen. Die haben sich nicht gesagt, ja, zuerst muss ich mal heiraten und dann. Nein, die haben gesagt, es geht gar nicht darum, haben wir einen Ehemann oder nicht. Wir wollen von dem Reichtum des Landes. Und die sind dafür hingestanden. Angesichts des ganzen Volkes, des Millionenvolkes, haben sie gesagt, wir wollen. Und Gott hat diese Frauen besonders belohnt. 4. Mose 27 am Schluss. Josua wird zum Nachfolger für Mose. Der treue Josua. 4. Mose 28 bis 29. Da werden dann für die großen Feste im Land nochmals genaue Bestimmungen gegeben. Wir haben keine Zeit, um darauf einzugehen. 4. Mose 30 wird erklärt, wie man mit den Gelübden umgehen soll. 31. Da geht es um Krieg gegen Midian. Die Midianiter, die sie verführt hatten. Zum Götzendienst, die wurden jetzt durch Krieg bestraft. Und Biliam wurde später auch durch Krieg bestraft. Das ist dieser geistliche Kampf. Wir müssen einen geistlichen Kampf, nicht gegen Fleisch und Blut, aber gegen diese Mächte der Finsternis, die hinter diesen falschen Lehren stecken, den müssen wir aufnehmen. Wir müssen Midian bekriegen. Das können wir nicht stehen lassen. Aber es ist ein geistlicher Kampf. Dann 4. Mose 32, die Stämme Ruben, Gad und Manasse hatten viel Vieh, also Kühe. Und die haben gesehen, da in Transjordanien, heutiges Jordanien, da gibt es so wunderbares Land für ihr Vieh. Und da haben sie Mose gefragt, dürfen wir nicht da wohnen? Wir möchten nicht ins verheißene Land. Und Gott hat schließlich gesagt, ja, ihr dürft, aber ihr müsst doch über den Jordan und euren Brüdern helfen bei der Eroberung des Landes. Und dann könnt ihr zurück. Der Jordan ist ja der Todesfluss, der ins Tote Meer hinuntergeht. Wir können den Reichtum in Christus nur erleben, wenn wir durch den Jordan gehen. Wir wissen, wir sind mit Christus gestorben, sein Tod ist mein Tod und er ist auferstanden, sein Leben ist mein Leben. Aber da können wir sagen, das sind Christen, die wollten lieber so ein bisschen irdisch leben. Wir wollen nicht unbedingt da hinein. Aber sie mussten schlussendlich doch durch den Jordan, diese Erfahrung mussten sie machen, aber Gott erlaubte, gut, ihr dürft in Transjordanien bleiben. Dann 4. Mose 33 gibt eine geografische Detailübersicht über alle Phasen der Wüstenwanderung. Und 34 beschreibt die genauen Grenzen des verheißenen Landes. 35, da wird erklärt, die Leviten, die der Stamm Levi, die sollen 48 Städte bekommen in ganz Israel verstreut. Und dadurch konnten sie ihren Dienst tun an ganz Israel. Sie mussten ja auch das Wort Gottes lehren. Das war ihr Auftrag. Darum wurden sie in ganz Israel verstreut. Die hatten nicht ein Stammeserbteil. Jakob hat ja damals Levi verflucht, weil er so übel gehandelt hatte. Und dieser Fluch über Levi wurde in Segen umgewandelt. Weil die Leviten waren der treue Stamm bei der Sünde des goldenen Kalbes. Die haben da Widerstand geleistet. Und da hat Gott diesen Fluch in Segen umgewandelt. Sie wurden zwar, wie Jakob gesagt hat, Levi soll zerstreut werden in Israel. Sie wurden zerstreut, aber damit sie ihre levitische Funktion zum Segen des Volkes übernehmen konnten. Dann 4. Mose 35, Gott bestimmt, es soll 6 Zufluchtsstädte geben in Israel. Für Leute, die aus Versehen jemanden töten, dass sie nicht durch einen Bluträcher umgebracht werden. Die sollen dann sofort flüchten in eine Zufluchtsstadt. Und wer dort ist, darf nicht umgelegt werden, bevor er vor Gericht gestanden hat und die Sache geklärt wurde. Also, das erinnert uns an Psalm 46, Vers 2. Gott ist uns Zuflucht und Stärke. Eine Hilfe reichlich gefunden in Drangsalen. Gott hat die Zufluchtsstätte angeordnet für das Land. Und dann 4. Mose 36 kommen wieder die Töchter Zelofchads. Gesetze werden da erlassen über das Frauenerbrecht im verheißenen Land. Die Töchter Zelofchads haben später geheiratet. Übrigens kann man entnehmen, aus der Beschreibung der Reihenfolge der Namen, dass nicht die Älteste hat zuerst geheiratet. Also es ging nicht genau der Reihenfolge nach. Und so ist es auch, es gibt Leute, die haben 5 Töchter. Und das ist manchmal für die Älteste schwierig, wenn sie sieht, die Jüngeren, die heiraten vor mir. Ja, hat der Herr mich vergessen irgendwie auf meinem Weg. Aber schlussendlich, Gott hat sie alle wunderbar geführt. Aber das Heiraten war bei ihnen nicht die erste Sache. Es gibt nämlich Leute, Männer und Frauen, für die ist das Wichtigste im Leben ist das Heiraten. Und alles dreht sich nur ums Heiraten. Aber die Töchter Zelofchads sagten, wir wollen auch ein Erbteil. Das war sehr die starke Priorität. Sie haben nicht Mose gesagt, wir möchten alle einen Mann, könntest du uns einen? Haben sie nicht gesagt. Wir wollen auch ein Erbteil. Und die Sache der Heirat hat Gott nachher geregelt. Ja, wir sind am Ende. Wir wollen noch zusammen beten. Vielleicht können verschiedene sich ganz kurz anschließen.